Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eckers. Wir freuen uns heute auf Oliver van der Moond von Lemonbeat.
Das eine ist natürlich, dass ich sage, ich möchte eine gewisse Vision oder brauche eine gewisse Vision am Anfang, aber ich kann mir die auch teilweise erarbeiten, indem ich eben mir erstmal Daten beschaffe, ja, indem ich erstmal überhaupt, und das ist teilweise eben auch, glaube ich, was dafür notwendig ist, dass ich sage, ich mache erstmal Teile meiner Infrastruktur, und die ist ja nicht gerade klein bei den Versorgern, die mache ich erstmal intelligent und sammle erstmal die Daten ein und dann mache ich mir Gedanken, weil was man häufig ja feststellt ist, die Daten sind nicht da und dann sind auch die Ideen nicht da.
Jo, dieses Gespräch mit Oliver ist ein bisschen ausgeartet, weil er konnte unheimlich interessant von seiner Zeit vor Lemonbeat erzählen, nämlich bei RWE, bei der Effizienz GmbH und bei Innogy dann auch so zum Teil aus der Ferne. Ja, einfach interessante Geschichten, die er da erzählen konnte, zum Beispiel auch über das Smart Home Engagement von RWE, was sie ja lange Jahre gemacht haben, auch sehr früh eingestiegen sind und, glaube ich, auch viel Geld verbrannt haben, viel belächelt wurden auch. Und letztlich ist daraus Lemonbeat entstanden, aus dem Technologieteil dieser Aktivitäten dort. Ja, und deswegen dauert es ein bisschen länger am Anfang. Ich werde in den Shownotes markieren, bis zu welcher Stelle ihr vorspringen müsst, um dieses Intro zu überspringen. Es wird irgendwie so eine halbe Stunde plus minus sein. Und ja, danach geht es dann weiter eben mit Lemonbeat und mit dem Thema IoT. Für mich immer noch sehr unübersichtlich das Thema, beziehungsweise so, ja, man liest es überall, wenn es um Digitalisierung geht, um Smart City und Utility 4.0. Und man muss das machen und mit Daten muss man arbeiten. Und ja, gibt es auch viele Anbieter und LoRaWAN überhaupt. Aber für mich immer noch sehr unübersichtlich, wo man da einsteigen sollte, wo man auch Geld mit verdienen kann perspektivisch, wo andere vielleicht Geld mit verdient haben schon. Das deklinieren wir alles mal so ein bisschen durch, gucken, wie sein Unternehmen entstanden ist, welche Irrungen und Wirrungen sie da durchgemacht haben, wo sie sich vielleicht auch zurückgezogen haben. Ja, und dann nehmen wir hinten raus so ein bisschen den Ausgang und gucken ja, wie sollte man da jetzt einsteigen. Was ist das Produkt eigentlich im Kern, was sie anbieten, was haben sie als nächstes vor. Ich glaube, es ist ein ganz schöner Podcast, weil Oliver sehr schön erklären kann und sehr ruhig und ja, gut zuhörbar unterwegs ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, es geht wieder los beim Utility 4.0 Podcast. Heute zu Gast ein Mensch, ein Mann mit einem eigentlich ganz schönen Namen, Oliver van der Moond, ist eigentlich schön. Moin Oliver erstmal, kleines Hallo nach, wo bist du eigentlich gerade?
In Essen.
Ah, klar.
Hallo Timo.
Alles klar. Oliver van der Moond aus Essen, von, auch ein schöner Name eigentlich, Lemonbeat, eure Firma. Und wir quatschen heute so ein bisschen über das Thema IoT. Und ja, herzlich willkommen Oliver, schön, dass es geklappt hat. Wir hatten uns ja schon mal ein bisschen vorher verabredet, jetzt nehmen wir das Ding auch mal auf und ja, wir fangen wie immer an. Erzähl ein bisschen was über dich. Wie war der Weg bisher? Was hast du so auf dem Kerbholz?
Gut, wie viel Zeit hast du denn?
Ja, wie lange soll der Podcast sein? Ja, genau. Wo bist du so groß geworden? So keine Ahnung, Schule, studiert, aus welcher Ecke aus Deutschland kommst du so? Du hast mir das ehrlicherweise auch alles schon mal erzählt und ich kann jetzt sehr naiv sein, weil ich es alles schon wieder ein bisschen vergessen habe, weil, wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her.
Ja, sehr gerne. Ja? Also erstmal danke noch für die Einladung. Finde den Podcast auch wirklich klasse, habe auch jetzt schon mehrere Folgen verfolgt und mache das wirklich gerne. Ja, wo komme ich her? Ich bin im Grunde ein Kind des Ruhrgebiets, wie man so schön sagt. In Bochum geboren, auch aufgewachsen, auch teilweise da studiert.
Ja.
Teilweise dann aber auch in Maastricht, auch so ein bisschen studiert auch Wirtschaftswissenschaft, ist mein Hintergrund, wobei ich dazu sagen muss, also dass ich letztlich immer so eine Kombination aus Wirtschaft und ja sehr IT-nahen teilweise und auch sehr datennahen, nenne ich das jetzt mal. Damals gab es das noch nicht, heute würde man wahrscheinlich bei vielen Fächern, die ich damals so belegt habe, würde man das heute in Summe irgendwie Data Analytics oder wie auch immer nennen, Data Science. Damit habe ich mich sehr stark beschäftigt in der Vergangenheit. Bin eigentlich auch mit Computern wirklich groß geworden.
Ja, wollte ich gerade fragen. Wie war deine Jugend vom C64 oder was waren da für Maschinen um dich herum?
Das war mein erster Computer war ein Apple II Euro Plus, tatsächlich. Mhm. Also das Apple II ist ja quasi der Computer, mit dem Steve Jobs dann auch hinterher wirklich erfolgreich geworden ist oder Apple generell. Ja. Das war tatsächlich mein erster Computer.
Mega teuer damals, ne, die Dinger, oder?
Das ist, war ja Vermögen. Das stimmt. Deswegen hatte ich Glück, dass mein Vater so Sachen nachbauen konnte. Und das war jetzt auch nicht völlig utopisch. Es gab eben damals bei denen, die da schon ein bisschen versierter waren. Heute würde man wahrscheinlich so Hacker-Maker-Szene dazu sagen. Den Begriff kannte mein Vater noch nicht, aber in der Szene würde er sich heute wahrscheinlich bewegen. Ja. Und da gab es dann eben letztlich genau aus diesen Preisgründen auch so Nachbausätze. Ein paar Teile musste man sich dann eben original besorgen, aber dann konnte man eben so ein Apple auch nachbauen.
Und das war so ein Ding, was du hattest quasi?
Und das war so ein Ding, was ich dann hatte. Den hatte mein Vater dann eben gebaut und den habe ich dann irgendwann bekommen. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal in der Grundschule.
Echt?
Tatsächlich. Oh. Und ich meine, das ist jetzt für meine Generation so, dann Ende der 70er, Anfang der 80er ist das dann eher ungewöhnlich. Also meine Tochter heute, die wächst natürlich mit iPad, iPhone und so weiter irgendwie auf. Ja. Die hat sich immer gewundert, wenn sie an unseren alten Fernseher gegangen ist. Wir gucken nicht so viel fern, muss ich dazu sagen. Und der hatte dann natürlich überhaupt gar kein Touch-Display. Und dann hat sie sich als ganz kleines Kind da vorgestellt, darüber gewischt und sich dann gewundert, warum der Fernseher nicht reagiert, was wir denn da für ein furchtbar altes Gerät gekauft haben. Aber also heute ist es normal, würde ich sagen. Damals war das vielleicht noch nicht so normal.
Wo du das gerade sagst, ich merke, dass mein Sohn, der ist so 15 und dem habe ich dann irgendwie vor 2 Jahren vom PlayStation habe ich ihm so einen PC dann quasi gekauft und habe ihm, so wie man das halt macht, da irgendwie so Gehäuse, Grafikkarte, zip zap. Aber ich merke halt immer so, auch bei denen, meine Tochter ist noch ein bisschen jünger, aber es fehlt da schon so ein Grundverständnis über diese Abläufe, was passiert, wenn man so einen Rechner einfach so hochfährt. Und ich versuche ihm das dann auch mal zu erklären, da fährt dann das hoch und jenes und ich bin da auch nicht der Mega-Experte, aber wenn du mal so ein C64 komischen Assembler-Code aus irgendeiner Zeitung abgetippt hast und dann so mäßig, also dann hast du irgendwann, checkst du, wie so ein Rechner irgendwie im Grunde funktioniert, was er gerade macht oder wo er gerade hängen kann. Und das geht den schon komplett mau ab. Ne? Also ich weiß nicht, dass dieses Urverständnis, wie so ein Ding tickt, das geht natürlich alles verloren durch dieses ganze, es muss fertig sein, die App muss da sein, es muss sofort funktionieren und du hast keine Installation, ne? Das ist einfach so runterladen, fertig.
Ja, genau, das wird alles heute wegabstrahiert. Ne? Ich meine, das hat eben Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass meine Anfang 70-jährige Mutter heute auch ganz normal mit ihrem iPad, ihrem iPhone E-Mails schreibt und mit ihren Freundinnen jetzt auch gerade in Corona-Zeiten und können sich wenig treffen und so weiter und dadurch noch sozialen Austausch irgendwie ganz gut hat.
Das war in den 70ern nicht möglich. Ne? Genau.
Genau. Das hätten die aber mit, wenn sie sich damals Platinen zusammenstellen müssen und ein Gehäuse kaufen und gucken, ob sie eine Speichererweiterung brauchen und so weiter. Dinge, über die sich die Leute damals dann so Gedanken gemacht haben. Und irgendwie vielleicht noch eine Software selber installieren über eine DVD oder Disketten damals, was auch immer, ja, und irgendwelche kryptischen Anweisungen befolgen, lesen und ne, das wäre nicht gegangen. Ne?
Aber dann bist du schon ordentlich vorbelastet. Wenn dein Vater sowas bauen kann, dann hat er ja auch einen Peil davon. Und wenn du schon ab der Grundschule vor so einem Apple II gesessen hast, dann hast du bestimmt auch schon ein bisschen rumgetippt. Also bist du schon deep drin in diesem ganzen Computer-Game, oder? In diesem.
Ja, absolut, absolut. Okay. Also das ist auch tatsächlich das, glaube ich, was wirklich ein Vorteil ist, genau wie du sagst. Also wenn man mit von Grund auf mit solchen Sachen aufgewachsen ist, erstmal versteht, was macht der so ein Prozessor, wie funktioniert der überhaupt, wofür ist so ein Speicher da, warum habe ich einen flüchtigen Speicher, warum habe ich einen festen Speicher und so weiter. Was ist denn da überhaupt der Unterschied dazwischen? Und wirklich im Zweifel, zumindest auch wenn man es nicht nachbauen kann natürlich, aber auf einer untersten Ebene schon grundsätzlich erstmal versteht, wie wirkt denn sowas eigentlich und wo gibt es da vielleicht auch Fehleranfälligkeiten, wo gibt es da typische Themen, die eigentlich beim Computer ganz normal sind. Ja. Das ist schon nicht ganz ohne. Ne? Das merke ich auch heute, dass ich da immer noch von zehre, dass man so eine lange Erfahrung letztlich dann darüber hat. Alleine Begrifflichkeiten, mit denen man dann irgendwie aufwächst. Ne? Die heute gibt es ja eben nur noch eine Tastatur und ein Display und genau wie so, also gibt es Apps, ein App Store, genau. Muss ich eben wissen, wo das herkommt. Und danach aber, warum das so funktioniert, das ist
ja
eigentlich.
Also RAM und ROM, ich meine, das soll ja jetzt auch kein Retro-Kluge-Scheiße sein, aber manche Sachen checkst du dann einfach nicht. Also, ne? Ja. Also, wenn du, okay, und das hast du sozusagen dann immer mit dir in dir getragen und hast das quasi im Studium dann auch fächermäßig dir so zurechtgelegt, dass du in diesem Computer oder in diesem Datenthema so drin geblieben bist.
Und also ehrlicherweise, mein Vater hatte mir dann irgendwann davon abgeraten, ich hätte normalerweise eigentlich Elektrotechnik, Informatik studiert. Mein Vater war aber davon überzeugt, dass das zu dem Zeitpunkt, da wurde auch viel über die Ingenieursschwemme gesprochen, das war so in der Zeit, ja, als ich angefangen habe zu studieren. Ja. Ja, aus heutiger Sicht eigentlich völliger Unsinn. Ja, ich hatte auch im Grunde alle Sachen, die man so mitbringen kann, um so ein Studium zu machen. Das wäre, glaube ich, jetzt fachlich gar nicht das Thema gewesen, aber ich habe mich dann doch eher in die wirtschaftliche, kaufmännische Richtung orientiert. Kaufmännisch würde ich gar nicht sagen, weil, wie gesagt, am Ende, es war dann doch sehr stark datengetrieben, das ganze Studium. Mhm. Aber das war eben so die Abwägung damals und dann bin ich doch stärker erst in die Richtung gegangen konnte mich dann, glaube ich, zum Glück beruflich hinterher auch wieder stark so in diese IT- und Datenecke dann eben wieder zurückentwickeln.
Was war denn dein erster Job dann nach dem Studium? Wo ging das los für dich?
Der erste Job war tatsächlich, also der erste richtige Job, sagen wir mal, der war tatsächlich bei RWE damals. Habe ich angefangen und das war eben so in der Zeit um die Jahrtausendwende, als letztlich die ganzen Märkte liberalisiert worden sind, also Gasmarkt, Strommarkt und so weiter, auf einmal Strom und Gas an Börsen gehandelt wurde. Mhm. Und das hatte dann Auswirkungen ja auf das gesamte Portfolio von den Versorgern. Und da wurde dann eben neuer Bereich aufgebaut. Risk Management nannte sich das eben damals, wo wir dann letztlich Modelle uns überlegt haben, wie wird jetzt ein Kraftwerk zum Beispiel eigentlich anders bewertet? Wie werden Vertriebsverträge anders bewertet? Damals hatten Unternehmen wie RWE, die hatten dann noch 15 Jahre laufende Lieferverträge mit allen möglichen Stadtwerken und Regionalversorgern. Mhm. Und das eben dann sich anzugucken, dann gab es damals ja noch, waren so die Ausläufer von Enron, ja, wo Enron auch nach Europa gekommen ist und auch versucht hat, Stadtwerke zu beraten, wie man denn dann die großen Versorger ein bisschen ärgern kann, indem man die Verträge ausarbitriert und jetzt dann eben Flexibilitäten, die man in diesen Verträgen hat, als Optionen doch begreifen kann und damit schönes Geld machen kann und so weiter. Da ist Enron ja auch beratungsmäßig sehr lange im deutschen Markt aktiv gewesen, bis dann Enron irgendwann nicht mehr da war.
Die sind dann irgendwann abgehauen wieder. Mhm.
Ja, pleite gewesen einfach. Ne? Ja,
genau, okay.
Und genau, und dann sind aber ja einige Leute auch von Enron dann eben zu den etablierten Versorgern gegangen, auch zur RWE und haben da natürlich auch eine Menge Know-how mitgebracht, muss man tatsächlich sagen. Also es war schon, waren ja auch in der Regel wirklich exzellente Leute, wenn auch das gesamte Geschäftsmodell von Enron, sagen wir mal, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zweifelhaft war, aber ich glaube, das europäische Geschäft war davon jetzt nicht so betroffen.
Das heißt, du bist da in diesen Risikobereich eingestiegen,
genau,
der sich neu entstanden ist durch die Liberalisierung dieser Märkte und diesen ganzen, ja, ganz neuen Optionen, die sich da ergeben. Und dann kam noch so ein Schwung von fitten Leuten dazu. Kann mir vorstellen, dass man sich ganz wohl fühlt. Steile Lernkurve, neues Thema und so, wenn es um Daten geht, genau richtig eigentlich. Ja.
Genau, also das war tatsächlich auch wirklich der Punkt und das eben auch so meine Affinität zum Beispiel eben zu Themen Programmierung. Damals war Python leider noch kein Thema. Wenn es das damals schon gegeben hätte, dann hätte man vieles eben wahrscheinlich in Python gemacht. So musste das noch anders gehen. Aber wir haben dann eben auch sehr viel Simulationsprogramme entwickelt. Überhaupt erstmal waren viele Mathematiker bei uns im Bereich, die dann sich solche Modelle überhaupt erstmal überlegt haben. Und ich habe dann häufig das, was dann diskutiert wurde, überlegt wurde, dann am Ende tatsächlich in Code gegossen und dann eben Simulationsprogramme dann eben da entwickelt, die dann alles Mögliche abgebildet haben, ja, von Spotmärkten, Regelenergiemärkte und so weiter und was man da eben zu bewerten hatte und was dann eben relevant war für die Assets oder die Verträge, die man bewerten musste.
War die IT da schon so leistungsfähig genug auch damals für diese ganzen Simulationsrechnungen? War schon...
Ja, das war schon, also heute wäre das natürlich was, dann würde man auf den Knopf drücken und dann wäre das sofort da, das Ergebnis. Ja. Damals war es dann teilweise schon noch so, dass man irgendwie mal ein paar Minuten warten musste, je nachdem, wie lange man oder wie viele Durchläufe man machen wollte, aber das ging schon.
Okay. Okay, dann warst du da bei RWE in einer geilen Abteilung. Wie ging es dann weiter?
Genau. Ja, und dann habe ich mich eine Zeit lang erst stärker tatsächlich erstmal so in die generelle kaufmännische Richtung entwickelt. Das war auch so ein bisschen da durch meine damaligen Chefs getrieben, ja, die also eher dann gesehen haben, Mensch, okay, da ist Potenzial, aber vielleicht mal, war auch häufig natürlich die Diskussion, was ich heute ein bisschen schade finde tatsächlich auch in vielen Unternehmen, so die Generalisten, ja, also es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, man muss gar nicht tief in einzelnen Themen drin sein, sondern der Generalist ist eigentlich eher dann gefragt gewesen. Das war zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es heute auch immer noch so ist, nehme ich teilweise aber immer noch so wahr, dass das eher irgendwie gefragt ist. Zumindest, das heißt, dass man irgendwie sagt, auf einer, also wenn man karrieretechnisch vorankommt, dann möglichst nicht zu tief in einzelnen Themen.
Und du warst da tief drin wahrscheinlich, ne? So aus deren Sicht haben sie gesagt, komm, mach mal ein Feld daneben nochmal auf, ne? Oder
probier
das mal aus mit dem Wirtschaftsthemen so, ne?
Ganz genau. Also insofern, das war dann eher so die Empfehlung, ja, ein bisschen breiter aufstellen. Ich habe dann eine Zeit lang für RWE Investor Relations auch gemacht. Das heißt also eigentlich was ganz anderes, kam aber schon dadurch, dass ich mich wirklich 6-7 Jahre extrem tief in das operative Geschäft und Dinge, wie man da Sachen bewerten muss und so weiter, bei den Versorgern reingearbeitet hatte, wirklich vom Vertrieb, Kraftwerke und so weiter, wirklich sehr tief Dinge auch dann mir dadurch angeeignet habe, verstanden habe und man dann eben gesagt hat, ja, da kann er das auch Investoren erzählen, warum das jetzt eine gute Idee ist, in RWE zu investieren. Ja. Jetzt muss man sagen, den Wechsel habe ich dann genau 2008 gemacht. Der ein oder andere wird sich erinnern, das war dann das Jahr der Lehman-Pleite.
Okay.
Also ich bin in den Bereich Investor Relations dann 2 Monate tatsächlich gewechselt, bevor dann Lehman wirklich pleite gegangen ist. Und das war dann auch nochmal ganz spannend, weil man dann auch wirklich gesehen hat, wie so offensichtlich althergebrachte Strukturen auch so in dieser Finanz- und Investmentwelt mit Brokerbanken und so weiter, Analysten, die dann eben einzelne Unternehmen covern, letztlich Berichte schreiben darüber, Bewertungen machen von Unternehmen, wie da auch so eine Welt in sich zusammengebrochen ist, weil da viele Sachen, die auch eben lange Zeit Gültigkeit hatten, die galten eben auch nicht mehr. So ähnlich wie bei der Energiewende oder bei der Liberalisierung Anfang der 2000er, war das dann eben da eigentlich auch, ne, dass viele Dinge...
Was war denn bei Lehman noch kurz mal? Kannst du mal, warum sind die pleite gegangen eigentlich?
Ja, also die Geschichte ist ja eigentlich so, dass es ursprünglich mal aus einer Hypothekenkrise, sagen wir mal, in den USA hervorgegangen ist.
Genau, das war doch mit diesen ganzen privaten Krediten sozusagen.
Ganz genau, also man hat eigentlich jedem Häuslebauer, egal wie kreditwürdig er war oder nicht, letztlich gesagt, man ermöglicht ihm, dass er da investieren kann. Und dann war es eben so, dass man letztlich in der Lage war oder Finanzprodukte geschaffen hat, die dann eben Risiken aus diesen ganzen Sachen zu bündeln. Ja, und dann auch schöne Namen, schöne Abkürzungen. Ja. Und die dann wieder zu bündeln und zu verbriefen, also alles so ein schönes Derivategeschäft auf Kredite. Und in den USA ist es heute teilweise auch immer noch so, ist es eben ein bisschen anders als in Deutschland, dass wenn man also eine Hypothek hat, ein Darlehen auf eine Immobilie, dann kann die eben sogenannt auch non-recourse sein. Ja? Das heißt also, wenn ich notleidend werde, also wenn ich meine Hypothek nicht bediene, dann habe ich eben am Ende immer die Möglichkeit, zumindest bei solchen Darlehen, dem der Bank zu sagen, hier, bitteschön, das ist der Schlüssel für mein Haus, da steht's, das ist ja die Sicherheit für meinen Kredit. Du kannst das Ding jetzt nehmen, ich brauche das nicht mehr. Ja, also der Wert der Immobilie spiegelt für mich jetzt nicht mehr das, was ich da an Schulden habe, was ich abzahlen muss. Liebe Bank, du kannst das Ding jetzt haben. So. Und das machen dann natürlich viele, wenn sie merken, das macht keinen Sinn mehr. Dadurch entstehen auf einmal Vororte, wo keiner mehr wohnt, ja, und natürlich auch nie mehr jemand hinziehen wird. Und wenn sowas dann irgendwann zu stark wird, dann werden natürlich auch solche Derivate notleidend und dann bricht das Ganze zusammen. Genau. Und da war eben Lehman sehr stark investiert.
Und was hat das jetzt konkret, du warst jetzt bei Investor Relations bei RWE, was hat das jetzt da konkret, was kam da für eine Tsunami-Welle an, was hat das für euch bedeutet dann damals?
Ja, der Gesamtmarkt ist natürlich extrem eingebrochen damals, also von einem Tag auf den anderen waren dann, also so ähnlich wie jetzt bei Corona am Anfang letztlich auch, ist dann um 20, 30, 40 am Ende, ich weiß gar nicht, wie tiefer sogar gegangen ist nach Lehman, ob der irgendwie 50-60% runtergegangen ist, aber ist ja extrem eingebrochen.
Also auch die Aktie RWE dann eingebrochen.
Genau, der gesamte Markt. Ne? Das war dann nicht nur Lehman, die pleite waren, sondern es gab dann ja auch, gibt ja diesen sogenannten Interbankenmarkt, also wo dann die Banken sich gegenseitig Geld leihen. Der war dann gar nicht mehr verfügbar für viele. Ne? Und das hat schon viele Unternehmen dann sehr stark getroffen.
Aber spannende Zeit, oder? Also genau der richtige Ort, um auch wieder was zu lernen, oder?
Absolut. Okay. Ja, ganz genau. Also das war wirklich auch spannend. Wir haben dann den Markt hinterher auch, also wir waren jetzt nicht nur eine reine Kommunikationsabteilung, sondern wir haben auch beispielsweise, wenn es um, also das war jetzt konkret bei mir, ich war eben für sogenanntes Fixed Income Investor Relations zuständig, also wo es um Anleihenbegebungen dann eben geht. Also wenn RWE Anleihen begeben hat, dann habe ich das eben auch mit strukturiert, sage ich jetzt mal, und begleitet. Ja. Und da sind wir dann eben auch mit etwas exotischeren Produkten hinterher, so nach der Lehman-Pleite, an den Markt gegangen, mit sogenannten Hybridanleihen, die so ein Mittelding aus Eigenkapital, Fremdkapital waren und so weiter. Wahnsinn. Also schon sehr viele Sachen dabei gelernt, das muss ich tatsächlich sagen. Das war gut.
Bist du selber auch so ein Anleger eigentlich? Bist du so ein Aktientyp, der da so privat auch? Machst du da so
aber wirklich Public und so? Tatsächlich sehr konservativ. Sehr konservativ. Also jetzt kein Trading. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, wenn ich irgendwie eine gute Idee hatte. Ja. Ja, also es gab eine Zeit lang mal so Sachen mit Schweizer Franken gegen Euro und wo die Schweizer Nationalbank den Kurs fixiert hatte oder zumindest eine untere Grenze eingeführt hat, immer ganz schlecht. Ist immer eine Einladung für Trading dann dagegen. Ja, und da konnte man ein bisschen was machen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber ansonsten eigentlich eher sehr, sehr konservativ.
Das war auch in dem Podcast jetzt vorher von dem Szilard von ePilot, da war vorher auch im Fintech-Bereich, er hat auch immer gesagt, ja, immer schön Passivverhalten sozusagen, kein aktives Aktienmanagement sozusagen im privaten Bereich. Ja, cool, okay. Jetzt ist aber noch eine Strecke bis zur IoT, ne? Also,
das stimmt.
Du hast jetzt quasi, okay, Apple, so, dann RWE, dann sozusagen Risikocontrolling, Risikomanagement, Investor Relations. Gibt es noch eine Station dazwischen jetzt?
Noch eine? Ja, da gibt es eigentlich noch zwei Stationen, muss man sagen. Also die nächste war dann, ich war dann in den USA für eine Tochtergesellschaft von der RWE Supply and Trading war das damals. Ich war im LNG-Geschäft unterwegs, also weltweit eigentlich Projektgeschäft mit LNG-Schiffen gemacht. Da ging es um.
War das damals schon so ein Thema? Also das kam ja jetzt später, jetzt, also in meinem Bewusstsein, aber es war sehr früh, oder? Das Thema auch da, oder?
Das war auch relativ früh, ja. Also heute wird auch LNG ja sogar international relativ liquide gehandelt. Ja. Damals war das eben auch noch nicht so, da war das gerade erst im Entstehen. Mhm. Genau, und das war eben eine Firma in Houston. Mhm. Wir hatten eine Flotte von 19 Schiffen am Ende, die letztlich auch eine eigene Technologie hatten, mhm. Wie man dann eben LNG, also Flüssiggas, an Bord des Schiffes regasifizieren kann, und hatten dann eben Projekte an verschiedenen Stellen tatsächlich weltweit, also wirklich von Südamerika bis China. Und ja, es war auch eine sehr spannende Zeit.
War das so ein Ding, dass Sie gesagt haben, du musst auch nochmal ins Ausland? Bist du aus so einem RWE-Karrierepfad sozusagen da unterwegs gewesen? So hier da reingucken, Ausland machen, zurückkommen, Vorstand werden?
Nee, das war tatsächlich von mir selber so ein bisschen getriggert. Also klar, die Möglichkeit muss man auch haben und die Möglichkeit muss einem gegeben werden. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber mich hätte da jetzt niemand zu gezwungen. Also ich hätte jetzt auch noch ein paar Jahre Investor Relations machen können. Mhm. Das war einfach eine Sache, die sich irgendwie angeboten hat. Und das wollte ich einfach gerne. Also zum einen, weil ich gerne mal in den USA gearbeitet haben wollte. Das war irgendwie, man hat ja immer so eine Vorstellung. Natürlich. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, hat sich auch gelohnt, also war eine klasse Erfahrung und möchte ich auch nicht missen. Habe auch nach wie vor Freunde da drüben und in der Gegend. Insofern ist das schon wirklich prima. Aber das war tatsächlich einfach so eine eigene Entscheidung. Ich hatte da auch tatsächlich überhaupt nicht Karriere in erster Linie im Hinterkopf. So bin ich eigentlich nie getrieben gewesen. Also ich hätte damals beispielsweise auch, als diese Entscheidung war, zu Investor Relations zu gehen. Ich hatte davor im Bereich Risk Management hatte ich mehrere Mitarbeiter, also eine eigene Abteilung, und war dann hinterher Einzelkämpfer bei Investor Relations, konnte quasi eben die Kommunikation für dieses Thema machen. Das heißt also, in einer gewissen Sichtweise wäre das sogar eher ein Rückschritt gewesen. Aber für mich ist das nie eigentlich entscheidend gewesen. Also ich habe noch nie Anzahl Mitarbeiter gezählt oder sonst irgendwas. Das war mir immer völlig egal, sondern ich muss einfach irgendwie regelmäßig neue Herausforderungen haben, dass ich irgendwo merke, ich kann da jetzt was Neues lernen. Das ist für mich erstmal der wesentliche Punkt. Das habe ich da einfach gesehen, dass das die Möglichkeit ist. Und deswegen habe ich das wahrgenommen.
Okay. Houston, okay, jetzt.
Genau.
Dann. Was kam dann?
Genau, und dann kam ich wieder zurück, war dann im Controlling, damals auch noch von der RWE AG. Also bis dahin eigentlich könnte man sagen, wenn man jetzt Details mal weglässt, so eine klassische Konzernkarriere. Ja, genau, und habe dann zum Schluss das Controlling für das Netz- und Vertriebsgeschäft von RWE dann geleitet. Mhm. Und also das, was hinterher eigentlich im Kern, sagen wir mal, dann als Innogy auch ausgekoppelt worden ist, als Spin-Out, wenn man so will, an die Börse gebracht. Und dann eben so in dieser Übergangsphase von RWE dann zu Innogy war es letztlich so, dass ich eben unter anderem auch für IT-Themen im Controlling zuständig war. Das heißt also, das fing an bei großen SAP-Projekten, immer ein Riesenthema natürlich auch für Versorger, ja, SAP ISU, die schönen Abrechnungssysteme, und keiner hat sie im Griff, sind alle immer viel zu teuer. Und es liegt natürlich immer an SAP, ist ja völlig klar.
Ist das heute mit diesen anderen nochmal so ein kleines Seitenthema mit Power Cloud und so. Ich frage mich immer, ist da SAP so ein bisschen angezählt oder so, oder schaffen sie es irgendwie noch, oder werden die jetzt so ordentlich angetriggert von Power Cloud und Lyngtech und Octopus? Haben die da irgendwas verpasst oder denkst du, nee, die kommen schon wieder? Das
Also verpasst würde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass sie sich da an vielen Stellen nochmal strecken müssen. Ja. Sie haben vielleicht noch den Vorteil, dass also noch nicht alle, gerade Versorger sind ja immer noch sehr konservativ, und Cloud ist immer noch was, wo man, ne, also man hat immer noch mal die Gespräche, das Internet ist jetzt im Kommen, habe ich auch gehört. Ja, genau. Meine Sekretärin druckt es mir jeden Morgen aus. Mhm. Also die Gespräche werden weniger, aber ich glaube, das gibt es tatsächlich immer noch an der einen oder anderen Stelle. Und insofern, also die Vorbehalte wirklich an jeder Stelle immer auch auf Cloud zu setzen, die sind immer noch da. Ne? Insofern, da hat natürlich SAP vielleicht noch den einen oder anderen Vorteil, aber sie wollen natürlich letztlich ja auch von ihren On-Premise-Installationen weg zur Cloud. Ich glaube, SAP wird nach wie vor neben dem Namen auch noch lange davon profitieren, dass ich denke, Cloud macht an vielen Stellen eben da Sinn, wo sich Versorger darauf einlassen zu sagen, ich passe mich stark vielleicht auch, was man auch bei SAP schon gekonnt hätte, den Prozessen sozusagen an, die mir die Software vorgibt.
Ja.
Und ich muss nicht alles immer customizen und dieses Räppelchen und Bimmelchen und Schleifchen noch irgendwie, woran ich mich jetzt die letzten Jahre gewöhnt habe, das muss ich jetzt auch noch in der Software abbilden. Ne? Das sind ja immer so die größten Herausforderungen bei solchen Systemen.
Oder die Hürden dann später, um da wieder rauszukommen. Ne?
Also das, genau.
Ja, genau. Und da meinte der Zillert ja auch, die hatten eigentlich auch früher viel zu viel Geld, um sich diese Schnittstellen so zu bauen, dass das in ihre Prozesse, wie auch immer sie da sind, sozusagen passt. Und haben sich, jemand anders hat das auch mal erzählt, zum Teil auch Sachen bauen lassen, die gar nicht sozusagen regulatorisch abgedeckt waren. Die wollten dann irgendwie im Rahmen der Marktkommunikation auch mal eine Kündigung vom Kunden einfach zurückweisen. Diesen Vorfall gibt's gar nicht, sozusagen. Den wird natürlich in der Cloud, wird der drüber gebügelt und sagt, das geht's nicht. Und die haben sich das damals bauen lassen, nur so als Gag. Ich weiß nicht, wozu das geil war, aber genau, okay.
Wir haben damals so Analysen zum Beispiel auch mal, weil jeder natürlich auch immer, war ja eine riesen Organisation und auch, das ist ja dann nicht ein Konzern, sondern jeder hat dann nochmal, jede Regionalgesellschaft, jede Tochtergesellschaft, ihre eigene Installation, ihre eigene Software da und ich habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich möchte jetzt mal, weil es ist ja auch nichts vergleichbar, ja, also jeder sagt dann ja, bei uns ist das alles völlig anders und habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal ganz gerne sehen, die Projekte für die Einführung der IBAN, die ja damals irgendwann kam. Da möchte ich jetzt mal sehen, wie viel hat denn die IBAN-Einführung eigentlich bei den einzelnen Gesellschaften gekostet?
Du als Controller, ne? Du hast ja diese...
Ich als Controller, das wollte ich dann, einfach mal verstehen.
Ja, genau.
Und das reichte dann tatsächlich von 50.000 Euro, kostete dann ein Projekt, weil... das kam irgendwann mit einem neuen Release von SAP dann einfach out of the box. Ja, das wurde einfach drüber gebügelt. Da musste noch ein bisschen getestet werden und dann war der Fall erledigt. Bis zu 10 Millionen Euro, wo dann jemand eigene Projekte aufsetzen musste, weil die eigenen Software nicht mehr releasefest war, weil man alles wieder selber anpassen musste und so weiter. Mit Testaufwand und so weiter und so fort, den ganzen Prozessen dahinter. Und das war dann eben sehr plakativ, das konnte man auch dem Vorstand immer ganz gut zeigen. Hier, guck mal, 50.000 Euro, 10 Millionen Euro, angeblich das gleiche System. Woran liegt's denn? Ja. Und das sind natürlich Themen, die auch heute immer noch existieren.
Ich meine, ich verstehe das so menschlich auch immer. Du willst ja als Unternehmen, bist du ja was Besonderes, du bist ja nicht Standard. Du kannst ja deine, ne, das ist ja so, als wenn du quasi, keine Ahnung, ja, du bist halt nichts. Du denkst ja mal, dein Geschäft ist irgendwie anders als das des Wettbewerbers und kann ja nicht sein, dass du da genau die gleiche Software wie der Wettbewerber nimmst, ohne sie zu verändern.
Das sehe ich tatsächlich auch so, aber dann muss ich ja so konsequent sein aus meiner Sicht und sagen, das ist für mich Kerngeschäft.
Ja.
Also diese ganzen Prozesse, die sind für mich Kerngeschäft und auch ein Unterscheidungsmerkmal. Genau,
differenzieren.
Und dann muss ich es aber auch selber machen.
Genau.
Dann darf ich eben nicht einfach sagen, ich definiere das auf PowerPoint und mache hier irgendwie ein paar Flowcharts und dafür hole ich mir auch noch Berater rein. Aber alles, was dann irgendwie eine Stufe tiefer geht, das lagere ich dann an den Dritten aus. Ne?
Ja.
Weil das sind irgendwann Rechnungen, die will niemand mehr bezahlen. Ne?
Mhm. Ja, aber natürlich ist es bei Stadtwerken oder Energieversorgern tatsächlich ja auch so, es gibt da wenig Differenzierendes. Ne? Also das ist also sozusagen auch oberhalb der also wenn man jetzt immer so sagt, so hinterm Vorhang, vorm Vorhang sozusagen, da gibt es auch vorm Vorhang nichts groß, was groß unterschiedlich ist, außer dass das eine halt in Borken ist und das andere ist in Bocholt. So, ne? Beides mal B, beides mal O, aber sozusagen die Spenden oder sozusagen das Sponsoring geht in andere Vereine, aber letztlich ist es doch dasselbe. Okay, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Du hast das da controlled, Innogy. Innogy, dieser Marke, das merke ich immer noch, da sind viele auch immer noch wehmütig und ich, dass die jetzt untergegangen ist sozusagen, allein von der Marke, wie sie so dastand und was da sozusagen auch mit transportiert wurde, so, ich hatte ja mit dem Dirk Smikale hier auch mal gesprochen, was sozusagen auch nach innen sozusagen, was da sich entfaltet hat, um die Leute, um die Menschen so ein bisschen wieder Richtung Pioniergeist zu bringen und so. Finde ich immer noch auch schade rückblickend. Und bestimmt auch eine coole Zeit, dass du auch da wieder dabei warst, sozusagen, da so ein Ding rausgegangen ist, so ein großes Stück. Ne?
Ja, wobei ich da dazu sagen muss, also ich bin tatsächlich mit der InnoGy nie in Berührung gekommen, so richtig.
Ach so.
Weil da fängt es dann jetzt gerade an, in Richtung IoT sozusagen,
ja, komm, zu gehen. Nach 30 Minuten haben wir es
auch. Genau. Sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen. Weil es war dann wirklich noch in der RWE-Zeit, das gab es damals die RWE-Effizienz.
Genau, stimmt.
Wo sehr viele Themen dann eben vorangetrieben wurden, was das Thema E-Mobility zum Beispiel angeht. Das ganze Smart-Home-System von RWE war eben damals auch Teil der RWE-Effizienz. Das heißt also, alles, was heute so ja bekanntermaßen irgendwie so im Innovationsbereich oder neuere Technologien, Smart TV und so weiter, das war damals bei RWE Effizienz.
Damals heißt, wir sprechen vom Jahr 2000.
Vom Jahr 2015.
Okay. 15, okay.
2015 sind wir jetzt, genau. Ja. Und da flatterte dann, weil das eben auch zu meinem Brit damals gehörte, flatterte eben letztlich so eine Investitionsvorlage, wie sich das dann so schön schimpft, auf meinen Schreibtisch.
Auf meinen Controller-Schreibtisch immer noch
sozusagen. Auf meinen Controller-Schreibtisch immer noch, ja. Also der reine Kaufmann sollte dann da drüber gucken und dann eben letztlich sagen, okay, da hatten welche eine Idee. Ja. Das war ein Team, die auch schon das Smart-Home-System von RWE damals entwickelt hatten. War ja eine Zeit lang auch mal, ich würde sagen, so das größte Smart-Home-System in Europa.
Da haben immer alle hingeguckt und haben gedacht, Alter, wann wollen die Geld verdienen? Ne? Wie soll das funktionieren? Und ich fand es aber immer eigentlich cool. Also haben lange dran festgehalten und sozusagen Sachen probiert. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Und hatten wirklich auch da schon die Möglichkeit, innerhalb der Effizienz Dinge selber zu entwickeln und selber zu bauen. Also nicht alles nur einkaufen und zusammenstöpseln, sondern wirklich auch auf unterster Ebene dann Hardware und Software, die eben dafür notwendig war, mitzuentwickeln. Und hatten dann eben auch das System betrieben ein paar Jahre und dann daraus letztlich irgendwo den Punkt war, okay, was wir da gesehen haben, was nicht gut funktioniert, also die ganzen Learnings, wie man so schön sagt, aus diesem RWE Smart Home System, die in einen neuen Technologie-Stack zu gießen.
Ja. Was? Genau. Wie sah das aus, dieses Projekt, ich versuche mich nochmal zu erinnern, oder wie würdest du, ich weiß, dass viele da so kritisch drauf geschaut haben und so, und wie lange machen die das noch und was sagst du rückblickend zu diesem ganzen Smart-Home-Ding von RWE? War das zu früh? War das zu dick, zu groß, zu spät aufgehört? Oder wie ist so deine
Einschätzung? Ich glaube, es war an manchen Stellen, kann man sich natürlich immer drüber streiten, ist ein Versorger generell, ist er der beste Absender für solche B2C-Lösungen, würde ich sagen, generell. Ja? Mhm. Ich würde das jetzt gar nicht auf Smart Home nur beschränken, sondern generell solche B2C, was glaube ich viele Versorger, schneiden mir vielleicht jetzt ins eigene Fleisch, aber glaube ich, sich immer wieder vormachen, ist so, sie gucken in ihre Kundenkartei und sagen, ach, guck mal, wie viele hunderttausend Kunden ich habe, bei den größeren sind es dann sogar Millionen. Ja. Mensch, das ist ja, also was wir an Kundenbasis haben, das
was
müssen
wir denen alles anbieten können.
Ja? Was wir denen alles anbieten können, was wir da ausnutzen können, ist ja grandios. So. Ja. Und jetzt muss man eben sagen, ja, welche, wie soll ich das ausdrücken? Welchen Charakter hat denn diese Beziehung zwischen dem Versorger typischerweise und seinem Kunden? Eigentlich so den Charakter der Grabesruhe. Ja? Und das ist ja auch so dieses Phänomen, was viele Versorger lange Zeit eigentlich angepriesen haben. Ja, das Wort Aufstörung, das gibt es ja eigentlich in vielen anderen Branchen gar nicht.
Das kenne ich auch, habe ich auch noch nie gehört.
Aufstörung. Das ist auch kein Begriff. Ja, doch, das ist eigentlich in der Versorgerbranche, ist das doch der Klassiker. Also man möchte den Kunden nicht aufstören.
Ach so.
Also im besten Fall weiß der ja gar nicht, dass er bei einem Kunde ist. Und dann kann man ja auch noch eine schöne Marge an dem Kunden verdienen. Das heißt also, ich bin ja in diesem Dilemma, dass ich dem Kunden eigentlich was ganz Tolles, Neues anbieten möchte und jetzt ja eigentlich in eine permanente Interaktion mit diesem Kunden treten möchte, weil ich ihm über die App irgendwas Neues anbieten will und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber die sagen, das muss jetzt aber schnell wirtschaftlich sein, weil sonst merkt er ja zu schnell oder merken zu viele zu schnell, dass sie ja bei uns Kunde sind. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich den Kunden ja gar nicht aufstören. Also es gibt ja Untersuchungen, dass man teilweise den, also dass es sogar ein Nachteil den Kunden anschreibe, um ihm mitzuteilen, dass ich den Tarif gesenkt habe. Weil selbst dann die Wechselraten hochgehen. Ja, das sind ja so Sachen, solche Gespräche, die man da teilweise geführt hat. Und das ist einfach, glaube ich, nicht kompatibel mit der Idee, dass ich einem solchen Kunden sexy neue Produkte verkaufen möchte.
Auf jeden Fall ist es ein krasser Schritt, ne? Vom wirklich unsichtbar im Hintergrund Versorger, Daseinsvorsorge auf Vollgas, Smart Home, ich bin auf deiner App, ich bin jede Sekunde bin ich da, ne? Ist auf jeden Fall ein Riesenschritt, so, ne?
Genau, das ist ein Riesenschritt und ich muss natürlich dann auch mit Dingen, die muss ich aushalten, dann auch als Management beispielsweise, dass dann gibt es auf einmal dieses Wort Shitstorm, das gab es ja früher gar nicht. Ja. Also und jetzt auf einmal wird auf Facebook, damals war es dann, heißt Facebook, heute wäre es wahrscheinlich Instagram, weiß der Kuckuck was, wird dann auf einmal schlecht darüber geschrieben. Und also nicht nur sind die Abzocker, sondern jetzt bieten die auch noch schlechte Technik an, weil natürlich in 98% der Fälle hat das Ganze funktioniert, aber wer meldet sich zu Wort? Die 2%, bei denen es nicht funktioniert hat oder die Probleme hatten. Und damit dann umzugehen, sowas auszuhalten, sowas ordentlich zu managen, das erfordert natürlich auch irgendwo eine gewisse Mentalität, die oftmals dann nicht da ist, wenn ich das nicht gewohnt bin. Ne?
Aber dafür doch ziemlich lange gemacht, das Ding, oder? Also es waren ja schon ein paar Jahre, wo, also hätte man ja denken können, dass die schon früher den Stecker gezogen hätten, weil das sagen, Alter, was machen wir da eigentlich?
Ja, die Hintergründe kenne ich jetzt nicht, nicht hundertprozentig. Wie gesagt, das Kernteam ist dann ja auch irgendwann im Grunde hat dann eben sich überlegt, was könnte man denn besser machen, um jetzt den Schwenk Richtung Lemon Beat zu bekommen. Und hat dann eben überlegt, das bringen wir mal in einen neuen Technologie-Stack und haben dann auch
angefangen. Comment? Also sorry,
wenn vom Gerät tatsächlich. Also das war letztlich ein Technologie-Stack für einzelne Geräte. Das hätte ein Heizkörper, Stellventil sein können, ein Schalter, was auch immer. Also letztlich eine Software, ein Stück Software, wenn man so will, auf einem Chip. Mikrocontroller aber tatsächlich, also wirklich auf einem kleinsten Chip für ein paar Euro, kein großes Linux, irgendwas, mit einem eigenen Funkprotokoll, also man hat auch einen eigenen Funkstandard dafür damals entwickelt und war dann eben im Grunde erst davon überzeugt, okay, wir statten unser eigenes Smart-Home-System damit aus und hat dann aber sehr schnell überlegt, macht denn das Sinn, jetzt wirklich das nur selber zu nutzen oder ist das nicht eigentlich eine Technologie, die wir auch Dritten anbieten sollten, damit die dann eben in ihren IoT-Systemen nutzen und darauf basieren dann eben IoT-Systeme.
Und warum wollten die das wechseln? Das hört sich ja nicht ganz gut an. So. Oder jetzt habe ich verstanden, die wollten das eigentlich wechseln quasi. Diese Smart-Homies haben gesagt, okay, lieber Controller, ich will wechseln. Ich glaube, die wollen ja Kohle dafür haben, um die Technologie zu wechseln, oder?
Nee, diese Anfrage ging tatsächlich dann von diesem Projektteam aus, die also Lemon Beat entwickeln. Die hatten sich dann schon sehr stark von dem klassischen Smart Home Betrieb und so weiter eher entkoppelt. Ach so. Und da ging es dann wirklich schon um die Anfrage, wollen wir da nicht eine eigene Gesellschaft draus machen und das an den Markt bringen, wirklich dann als Startup. Und damals war eben auch das ganze Thema Innovation, Startups und so weiter, das gab es eigentlich in der Struktur noch gar nicht so richtig. Dann habe ich letztlich das Ganze mit unterstützt, geguckt, okay, wie manövriert man das jetzt so durch die Organisation, dass man das überhaupt hinbekommt, also da eine eigene Gesellschaft für zu gründen, wie sowas dann aufgesetzt wird und so weiter. Und dann habe ich das eben auch befürwortet letztendlich, dass man, okay, ist schon ambitioniert, sowas zu vermarkten. Das ist ja ganz anders als das, was eine RWE überhaupt irgendwie so gemacht hat. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, direkt vom Anfang weg die Firma letztlich mitzugründen und konnte dann eben die Firma seitdem dann auch mit aufbauen.
Das heißt, dieses Smart-Home-Ding, was eh immer so ein bisschen vielleicht am Wackeln oder unter unter Beobachtung war, da haben sich dann noch Leute gesagt, ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter eigentlich und nehmen sozusagen die Technologie raus und bieten sie Dritten an und werden sozusagen Technologielieferant für andere. Ist ja eigentlich noch ein krasserer Schritt, als vorher nur dieses Smart-Home-Geschäft schon zu machen, ne?
Es ist noch komplizierter. Also ja. Lembit hat letztlich eigentlich nie den Einzug in das Smart-Home-System gefunden, sondern das war gedacht, dann eine nächste Generation Smart-Home, die es dann in der Form zumindest mit Lembit nie gegeben hat, dann abzulösen. Ja. Und genau, statt dass man es dann eben für Smart-Home nimmt, hat man dann hinterher gesagt, ich biete es separat am Markt dann eben an.
Und da hat man gesagt, hey, du hast das kontrolliert, du hast gesagt, wir sollen da investieren, jetzt geh doch da mal mit.
Genau, guck, dass das genau. Jetzt ist der beste Weg, um jetzt dieses Commitment dann auch tatsächlich mal festzustellen. Okay. Nein, aber ich fand das von Anfang an auch wieder eine spannende Idee. Auch da wieder könnte man jetzt in der Rückschau sagen, also das war jetzt sicherlich nicht aus klassischen Karriereüberlegungen oder so, ne, dass man eben sagt, Mensch, das ist jetzt so der typische Konzernschritt, sondern das ist einfach, dass ich gesehen habe, ich habe schon zumindest die ersten Jahre in meinem Berufsleben dann ja noch sehr stark IT-affin, sage ich jetzt mal, arbeiten können.
Weniger eigentlich mit der Zeit wieder, ne?
Genau, es ist einfach deutlich weniger geworden. Und bis ich dann eben im Controlling so der klassische Kaufmann war und dann eben auch irgendwann überlegt habe, also zum einen bis es von der Ausbildung her gar nicht, weil also Controlling, Finanzen, diese ganzen Sachen, das habe ich mir dann zwar am Ende on the job angeeignet, aber das darauf habe ich mich im Studium letztlich nie konzentriert. Das war da nie für mich ein Schwerpunktthema. Gerade bei Wirtschaft, man kann das ja immer so ausrichten, dass man am Ende eigentlich mit klassischen kaufmännischen Themen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich dann am Ende gemerkt habe, Mensch, das ist jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, mit Ende 30 im Grunde auf diesen Zug aufzuspringen und das zu machen, was mir eigentlich auch tatsächlich Spaß macht. Und das ist eben an Technologien zu arbeiten, mit Software zu arbeiten, Sachen zu entwickeln. Und genau, das kann ich jetzt seit über 5 Jahren machen.
Und dann warst du sozusagen zack Geschäftsführer von Lembit, so hieß es damals auch schon, und hattest jetzt diesen Technologie-Stack da sozusagen zusammen und ja, jetzt geht's ja eigentlich erst los. Übrigens, also ich werde das hier in der Anmoderation, werde ich sagen, wenn euch die ganze Geschichte vorher nicht interessiert, steigt ein Minute XY. Aber ich fand das jetzt nochmal für mich irgendwie auch ganz cool. So, Lembit, du hattest diese Technologie und wie habt ihr jetzt angefangen da? Also wie ging der Start los?
Genau. Ja, also es war tatsächlich, dass wir davon überzeugt waren, okay, wir haben hier eine super geile Technologie gebaut und also wir haben Funkprotokoll, Patente auch da drauf, wir können Sachen, die andere nicht können und wir finden jetzt ganz viele Firmen, die da sofort draufspringen und sagen wir, super, ist völlig eindeutig, wir legen hier 2 Datenblätter nebeneinander und eure Technologie ist der anderen ja überlegen und deswegen gehen wir da natürlich drauf. Ja. Gut, das ist dann schwierig, wenn man Marktanteil faktisch null hat, dann Leute davon zu überzeugen. Wir haben es dann doch geschafft. Also wir hatten einen ersten großen Kunden, der auch nach wie vor wirklich ein sehr, sehr guter Kunde von uns ist und mit dem wir auch weiterhin eine sehr schöne, sehr gute, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen, kann ich nicht anders sagen. Und das ist die Firma Gardena. Also deren gesamtes Smart Garden-System, also letztlich die gedankliche Erweiterung des Smart Home in den Garten hinein, basiert eben im Kern da auf unserer Technologie, wie die Geräte eben kommunizieren. Da haben sie sich eben damals für Lembit entschieden.
Und das ist auch heute noch drin. Gardena ist Lembit
sozusagen.
Ja? Genau. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der jetzt
rauskommt. Genau, also wenn man heute in den Baumarkt geht und sich dann den smarten Rasenmäherroboter kauft, dann ist auch unser Logo noch immer auf dem Karton drauf, unser Lembit-Logo, steht Lembit Connected drauf, insofern, also das ist nach wie vor ein sehr guter Kunde von uns und freuen wir uns auch immer noch, ist ein sehr guter Austausch. Wir haben dann aber generell gesehen, dass dieser ganze Smart-Home-Markt als solcher, also wir waren ja auch nie selber im B2C-Geschäft tätig. Also wir haben nie selber ein eigenes Smart Home, in welcher Form auch immer, Geschäft aufgebaut. Also wir waren nie im Endkundengeschäft, sondern wir waren immer Technologielieferant, das bis heute letztlich. Aber haben dann eben gesehen, so in diesem, was man dann B2B2C nennen würde, unser Verhältnis ja zu Gardena und dieser Lösung, das hat eben nach wie vor Schwierigkeiten. Das skaliert nicht besonders gut. Da gibt es natürlich die ganz großen Player, wie dann kam eben natürlich irgendwann Amazon mit dem Echo auf und so weiter. Dann Erweiterungen von Google und so weiter und so fort. Apple HomeKit.
Aber was funktioniert daran nicht gut am B2B2C? Also irgendwie muss es ja immer ein B2B hinter einem B2C geben. Also so, was oder funktioniert das für euch jetzt an dem Moment nicht so gut? Oder was war da, was ist da der Knacktus?
Ja, schwierig ist, wenn man wirklich nicht vom Use Case kommt, sondern wirklich erstmal von der Technologie. Ja, wir sind ja im Kern erstmal ein Technologieanbieter gewesen. Ja. Und da muss ich jetzt, glaube ich, in der Rückschau sagen, ich meine, wir haben dann relativ schnell auch die Kurve bekommen, auch das Geschäftsmodell, sagen wir mal, da in gewisser Weise angepasst. Aber da muss man eben schon sagen, entweder ich habe da schon einfach eine gewisse Marktmacht und vielleicht auch gewisse tiefe Taschen, um sowas dann durchzudrücken. Ja? Ja. Gewisse Standards, nichts anderes ist es ja eigentlich, dass ich sage, ich möchte da einen Standard etablieren. Wir waren damals beispielsweise als Firma aus meiner heutigen Sicht auch völlig vermessen eigentlich für ein Startup in der W3C unterwegs und haben da mit Firmen wie Samsung und Sony und Google haben wir die Standardisierung des IoT diskutiert. Und ja, das sind natürlich Player, die haben eine Standardisierungsabteilung, die ist doppelt so groß wie unsere Firma. Ja? Mhm. Und wir haben da vielleicht dann einen halben Mitarbeiter, der sich um solche Themen kümmern kann. Und da, das ist eben was, das kann man als so eine kleine Firma, die dafür eben dann auch nicht aufgestellt ist, kann man sowas nicht durchdrücken. Also das hat letztlich, ist das ja auch Industriepolitik. Ja. Auch wenn das an einer anderen Stelle ist, aber das ist auch Industriepolitik und da zählt am Ende auch nicht die bessere Technologie oder die bessere Idee, sondern wer hat einfach einen langen Atem, wer hat welche Interessen und wie kann er die durchsetzen?
Das heißt, ihr wart eine Technologiefirma, eine kleine mit nicht so viel Geld und habt jetzt gemerkt, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, nur mit dieser Technologie zu kommen, in diesem B2B-Ansatz erstmal, B2B.
Genau.
Und was habt ihr dann gemacht, als ihr das gemerkt habt?
Ja, das wäre ja so die Idee gewesen, sehr schnell im reinen Produktgeschäft zu sein, also dass man letztlich unsere Technologie als Produkt verkauft, jemand Drittes kann es bei sich implementieren und wir schreiben eigentlich nur noch Lizenzen und Rechnungen sozusagen dann dafür. Wir sind dann sehr stark und sehr schnell eher dazu übergegangen, mit unserer Technologie oder auf Basis von unserer Technologie selber Lösungen zu bauen. Die wir dann nicht unbedingt selber dem Endkunden anbieten, sondern die dann eben jemand Drittes als White Label seinem Kunden anbieten.
Kannst du ein Beispiel mal nennen, so was ist jetzt so ein klassischer Use Case, den ihr da gebaut habt, den ihr sozusagen?
Ja, wir haben eigentlich nach wie vor noch drei Lösungen, die man, die jetzt so über die Zeit entstanden sind, die dann auch sehr starken Bezug zum Energie, zu den Energieversorgern haben. Mhm. Jetzt auch relativ naheliegend, ja, dass man eben sagt, okay, da gibt es ein Netzwerk. Ja. Das kann man dann eben auch ganz gut bespielen, weil ich glaube, auch das darf man eben nicht unterschätzen. Also aus einer Branche, also man kann auch komplett branchenfremd sicherlich mit Lösungen in einer Branche landen und die disruptieren, wie man es auch immer nennen möchte. Aber teilweise ist es eben schon auch hilfreich, da schon zu wissen, was sind die Pain Points, woran wird da gerade gearbeitet, woran wird gedacht und so weiter. Auch wenn die Technologie als solche agnostisch ist und eigentlich in allen möglichen Branchen eingesetzt werden kann, lag es dann eben schon nahe, dann energienahe Anwendungen zu machen. Mhm. Wir haben beispielsweise eine Sache dann eben damals auch, das war dann eben noch mit der Innogy auch wirklich entwickelt. Da ging es um die Frage, wie kann ich denn digitale Stromzähler, in Deutschland gibt es ja so diese etwas sehr seltsame Regulierung, ja, dass die Leute jetzt zwar, also 80-85% der Kunden, wenn man so will, einen digitalen Stromzähler zwar bekommen, aber der ja gar nicht vernetzt ist und mit dem sie außer mit der Taschenlampe reinleuchten und
sich dann den irgendwie mal verbrauchen. Moderne Messeinrichtung.
Moderne Messeinrichtung im Verwaltungsdeutsch. Ich wollte den Begriff jetzt vermeiden, aber die Zuhörer kennen das wahrscheinlich, die ganzen Begriffe. In Abgrenzung vom intelligenten Messsystem, um jetzt zu dokumentieren, dass ich die Amtsdeutsch-Begriffe dann durchaus auch parat habe.
Wir haben dieses dumme wir haben diesen dummen, sozusagen, diese dumme moderne Messeinrichtung.
Genau. Und wie kann man die eigentlich günstig schlauer machen? Ja. Ja? Wie kann man die günstig vernetzen? Mhm. Eben auch in den Fällen, wo ein intelligentes Messsystem nicht vorgesehen ist, was ja bei 80-85% der Kunden auch in 2032 der Fall sein wird. Und da haben wir eben zusammen auch mit verschiedenen Zählerherstellern dann eben einen Zähler entwickelt. Kann man es heute auch immer noch im Internet finden, läuft unter MEDA-Zählern.
Okay,
also die Geschichte. Eine bestimmte Funkverfahren eben auch verwendet, also unter anderem auch unser patentiertes Funkverfahren, Lambit Radio, und dadurch eben in der Lage ist, sehr hochfrequent aus diesem Zähler Daten an eine Empfangseinheit, eine lokale Empfangseinheit beim Kunden zu senden, und das eben auch selbst, wenn der in einer höheren Etage beispielsweise in einem Mehrfamilienhaus wohnt.
Also hat das heute noch eine Relevanz, dieses Produkt? Also in diesem ganzen Smart Meter Rollout Gedönse, ist das noch ein valider Case, der auch sozusagen eingesetzt wird, sozusagen? Mhm. Oder warten alle auf den Smart Meter, und wenn er nicht kommt, dann gibt es halt dieses Taschenlampending, sei es drum, oder?
Nee, ist tatsächlich noch ganz spannend. Eine Zeit lang war es sehr ruhig um das Thema, deswegen haben wir uns da auch auf andere Use Cases konzentriert. Aber mittlerweile muss ich sagen, es kommt eben wieder, nicht zuletzt durch diese Urteile, die jetzt ja auch vor ein paar Wochen ergangen sind in Münster und Köln, glaube ich, wo man eben das ganze Thema Smart Meter und zumindest diese Exklusivität dieses intelligenten Messsystems. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass man eben sagt, ich muss für bestimmte Kunden über 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, muss ich ein intelligentes Messsystem anwenden, sondern umgekehrt ist es ja eigentlich auch ein Verbot von anderen Lösungen für jemanden, der überhaupt gar kein intelligentes Messsystem bekommt. Ja, also das ist ja eigentlich das Irre daran. Also auch wir haben immer gesagt, naja, wir wollen ja gar nicht dem intelligenten Messsystem Konkurrenz machen in der Hinsicht. Ja? Also jemand, der über 6000 Stunden Kilowattstunden Jahresverbrauch hat, der soll das dann eben kriegen. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber warum muss denn eine Regulierung, und in dem Fall kommt es ja eigentlich vom BSI im Wesentlichen, warum muss die dazu führen, dass die anderen 85% auf jeden Fall keine sinnvolle Lösung bekommen? Ja, weil die eine, also dieser Full Rollout, der immer von manchen vielleicht beschworen wird, also dass jeder ein intelligentes Messsystem bekommt, das halte ich einfach schlicht für zu teuer. Das wird, glaube ich, nicht passieren, dass das alles darüber dann letztlich abgewickelt wird. Also es wird andere Lösungen geben, und das sind Stand heute dann entweder irgendwelche Bastellösungen, die man sich bei Konrad Elektronik oder so dann kaufen kann, oder die Leute irgendwie im Internet. Ansonsten irgendwie was tatsächlich Professionelles, was auch eine höhere Skalierung erlaubt, am Ende gibt es eigentlich nicht. Also es gibt entweder Bastellösungen, die der Kunde dann vielleicht mit Tesafilm oder sonst was irgendwo selber dran bappeln kann, wenn er mehr wissen möchte. Ansonsten gibt es da nicht so viel. Ne? Insofern glaube ich, hat das Thema weiterhin seine Berechtigung. Es wird eben nach wie vor nur eher davon aufgehalten, wie zulässig ist dann so eine Lösung tatsächlich. Ne?
Genau, das ist dann immer die Angst von potenziellen Kunden, dass sie sagen, okay, wenn ich da jetzt das einbaue, dann ist das ja da eingebaut, und dann habe ich es bei meinen Kunden, und dann habe ich nur Ärger, wenn ich das wieder ausbauen muss, und ne, dann muss ich wieder aufstören. Ja, okay. Alles klar, also den Case habt ihr aber gebaut mit eurer Technologie damals. Also ihr habt diesen relativ dummen Zähler dann auch wieder intelligent gemacht okay. Und das ist sozusagen dann das, wo ihr sagt, da haben wir jetzt so ein ganzes Ding mal zu Ende gedacht, einen ganzen Use Case mit unserer Technologie, und das ist jetzt in eurem Angebotsbaukasten, und das kann jetzt jemand nehmen sozusagen.
Genau, das können dann eben auch Versorger letztlich nehmen, diesen Technologie-Stack an der Stelle, also diese Kommunikation zwischen dem Zähler und dieser Empfangseinheit, und dann eben sagen, das möchte ich ganz gerne auch bauen, was man auch immer darauf bauen möchte. Ja? Also eine InnoG hat damals ein System gebaut, wo man dann auch wirklich mit den Daten eine Menge auf Basis von einer KI macht, ja, dass man also sogenannte Disaggregation betreibt, Geräte erkennt auf Basis des Lastprofils. Aber man kann das natürlich auch rein für normale Visualisierung beispielsweise.
Und das ist ja auch der Kern vom Internet of Things, also so Dinge irgendwie ins Internet bringen. Ne? Und da war dieser dumme Zähler, der nur mit der Taschenlampe irgendwo hinkommt, und ihr habt ihn jetzt sozusagen ins Internet gebracht mit eurer Technologie. Okay. Dieser IoT-Markt, kannst du mir da nochmal so ein bisschen kannst du mir die nochmal ein bisschen aufdröseln, wer da so unterwegs ist und dieses Thema ich bringe Dinge ins Internet, was da für Player, Akteure im Markt unterwegs sind. Das, ich finde, das ist also wirklich auch immer so ein bisschen unübersichtlich. Da gibt es so Leute wie ihr, die vielleicht nur so Technologie habt, ihr macht aber auch ein Produkt, dann gibt es ja auch viele andere Namen, auch dieses ganze LoRaWAN-Thema überlagert das. Kannst du mir das mal, gibt es da irgendwie eine Sortierung so, oder die so ein bisschen eingängig ist? Oder ist das schon?
Also ich kann mal eine versuchen, ob die einer offiziellen Prüfung sozusagen von irgendwelchen Faktencheckern dann am Ende standhält.
Also deine Sicht.
Genau, also ich sehe schon eine sehr starke Unterscheidung einmal zwischen Firmen, die eher den klassischen Netzbereich bedienen. Ja, also das sind schon andere Firmen, die ich da sehe, weil es da um kritische Infrastruktur geht. Da geht es um Use Cases, also wie kann ich wirklich dem Netzbetreiber helfen, sein Netz, seine Netzführung intelligenter zu machen, Daten für Themen, netzdienliche Zwecke dann eben zur Verfügung zu stellen, Netzausbau möglicherweise zu reduzieren oder die Notwendigkeit für Netzausbau zu reduzieren, indem ich halt mein Netz quasi intelligenter mache.
Dinge, die im Netz verbaut sind.
Genau.
Okay, und da gibt es Unternehmen, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben von
Dingen. Ganz genau. Aber die haben eben auch deutlich andere Anforderungen dann an beispielsweise Security, kritische Infrastruktur, ja. Was darf ich da überhaupt, da darf man nicht einfach so schalten beispielsweise, ja. Das sind eben schon ganz andere Anforderungen, das sind auch etwas andere Player, die da unterwegs sind, ja, das ist deutlich stärker an vielen Stellen in Richtung der klassischen, ich würde mal sagen, Industrieautomatisierung, ja. als IoT, da spielt IoT schon eine Rolle, aber das ist schon stark in dem Feld.
Also mir fällt immer so Unternehmen wie Siemens, ABB, diese klassische
Industrie. Ganz genau. Das sind die alten Player. Ja. Neuere gibt es da natürlich auch. Die sind zum Beispiel auch in dieser Digital Grid Initiative jetzt seit ein paar Wochen vereinigt, ja, die da gegründet worden ist unter der Jonas Danzeisen von Venios, der hat da mit anderen die Initiative ergriffen und ist da jetzt eben unterwegs und das sind so die Player, die im Wesentlichen im Netzbereich unterwegs sind. Ja. Ne? Also eine Venios, die dann mit ihrer Plattform beispielsweise Netzdaten analysiert, Netzzustandsberechnungen eben vornehmen kann, Versorgern helfen kann, eine Netzplanung zu verbessern. Wenn da und da jetzt irgendwo eine E-Ladesäule hingebaut werden soll, verträgt mein Netz das eigentlich und so weiter. Ne? Ortsnetzstationen, das ist auch ein Thema, wo wir im Moment sehr stark unterwegs sind mit einem anderen Use Case, den wir haben. Wo wir also alte Ortsnetzstationen intelligent machen und Daten da rausholen. Das ist eben was, wo die Player so unterwegs sind.
Aber ihr dann ja auch, wenn ihr dann so...
Wir dann auch, genau. Wir sind so ein bisschen, das ist so die eine Gruppe, Netz. Ja. Also würde ich ganz klar, da gibt es mehrere Namen, die man da nennen kann. Und dann gibt es eher die von der, aus meiner Sicht, so von der Vertriebsseite kommen.
Ja.
Die ursprünglich mal... häufig auch selber sogar B2C-Produkte angeboten haben. Mhm. Da fallen mir Namen ein wie eine Kiwi Grid, eine Grid X, eine Greencom, ja. Mhm. So die eher aus meiner Sicht so aus der, also selber im Endkundengeschäft teilweise gewesen sind oder auch heute noch sind. Mhm. Und dann sich stärker aber eigentlich so Richtung auch White Label, die dann aber vom Use Case eher kommen, eher von der vertrieblichen Seite, ja, also ich habe hier Energiemanagement-Bedarfe, ja, also Klassiker dann so der Kunde mit dem Haus, mit der PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto, vielleicht noch ein Batteriespeicher und so weiter und wie kann ich diese ganzen Komponenten intelligent managen, ja? Die häufig von dieser Warte kommen und oftmals jetzt Produkte anbieten für Versorger, die dann eben auf der Basis sozusagen White Label Lösungen eher aber auf der vertrieblichen Seite bauen können. Ja, die natürlich auch immer stärker eine Netzverbindung haben, gerade wenn es um Themen wie Lastmanagement und so weiter geht. Wie viele Ladesäulen kann ich denn irgendwo hinbauen? Einfach so stumpf, ja, wenn ich einfach die Kapazität des Netzes, wie es da ist, voraussetze oder wenn ich ein intelligentes Lastmanagement da unterstelle. Ja. Und das hat insofern Netzimplikationen, hat auch irgendwo eine Schnittstelle immer stärker zum Netz, aber kommt eigentlich aus dem vertrieblichen Bereich. Und wie gesagt, das sind für mich schon andere Player, die auch einen etwas anderen Ansatz teilweise haben und eine andere Historie, würde ich sagen, als dann die Player, die stark aus dem klassischen Netzbereich kommen. Ja, und dafür Use Cases bauen.
Und dieses ganze LoRaWAN-Thema, also wie ordne ich das dann da ein, wenn ich jetzt dann so ein Protokoll da irgendwie habe, was so...
Ja, ja, also LoRaWAN ist ja erstmal, sagen wir mal, die Allianz, also es gibt ja diese LoRaWAN-Allianz und dahinter steckt ja nichts anderes als die Firma Semtec, ist auch ein guter Partner von uns, also wir setzen bei der einen oder anderen Lösung auch LoRa als Technologie tatsächlich ein. Und LoRa ist letztlich, würde ich sagen, einfach so ein Hype ja auch lange Jahre gewesen im Versorgerumfeld. Ne? Also es hat der eine Geschäftsführer den anderen gefragt, machst du denn auch was mit LoRa und baust du denn nicht auch ein eigenes LoRa-Netz auf? Und wussten vielleicht gar nicht, worum es da geht und was LoRa kann und was LoRa nicht kann und was dafür notwendig ist. Aber das war dann irgendwie schon mal, jetzt war man unter Zugzwang. Ne? Jetzt musste man eine Antwort geben.
Ist lustig, dass so ein sperriges Ding es geschafft hat. Ich meine, es hätte ja auch, keine Ahnung, gibt es ja noch 25 andere Begriffe. Aber der hat es irgendwie geschafft. Ich weiß auch nicht, müsste man nochmal rausfinden, wie man das eigentlich geschafft hat, weil es, glaube ich, ganz cool ist.
Ja, Semtec hat das ganz interessant angestellt. Also Semtec hält eben die Patente auf diese sogenannte LoRa-Modulation. Das ist ein Modulationsverfahren eben im Funk, was eben das erlaubt, dass man sehr weit da eben funken kann. Mhm. Und die haben das mit dieser LoRaWAN-Allianz, glaube ich, eben ganz pfiffig gemacht, weil da sind auch mittlerweile mehrere hundert Firmen in dieser Allianz eben vertreten, die dann eben Produkte, Services, was auch immer auf der Basis bauen. Und das hat natürlich alles so ein bisschen den Anschein Open Source, ja. Also das ist irgendwie so. Am Ende muss ich immer von Semtec aber einen Baustein kaufen. Ja. Sonst funktioniert das alles nicht. Und da gibt's auch nur einen Hersteller für. Ja. Ja? Also alle reden immer von Second Sourcing und so weiter. Bei LoRa ist das
ist zumindest für mich so ein Standard. Ich hätte das auch nicht gedacht. Genau. Ich dachte, das ist so ein Standard, das ist jetzt klar. Ja. Aber das ist einfach nur ein geiler Marketing-Trick von so einem...
Absolut. Also das ist immer wieder interessant, wenn die Leute sagen, ja, und ne, wir müssen das alles Open Source und das muss alles irgendwie und Second Source und so weiter. Ja. Und am Ende machen sie dann was mit LoRa, wo man dann sagt, ja, wie viele Anbieter gibt es denn von diesen LoRa-Transceiver? Ja. Ne? Ja, und dann gibt es halt nur Semtec. Ne? Ja. Aber das ist egal, weil es für denjenigen, der diesen Use Case baut, am Ende eigentlich eine verschwindend kleine Komponente ist. Und das muss man sagen, das hat Semtec wirklich gut gemacht mit dieser Allianz. Das eben da voranzutreiben. Und irgendwie ist das immer, glaube ich, bei den Versorgern auch so ein Thema gewesen, sich zu emanzipieren von den Mobilfunkbetreibern. Also es hätte natürlich immer nahegelegen zu sagen, ich vernetze Dinge jetzt einfach mit Hilfe der Mobilfunkbetreiber. Auch bei den Abrechnungssystemen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, da war ja lange Zeit, dass die Mobilfunkbetreiber immer gesagt haben, ja, Abrechnung, also wenn ihr das nicht könnt, wir machen Abrechnung jeden Tag, ne? Also das können wir euch machen, bis sie sich dann mal so eine Energierechnung angeguckt haben und was da so alles draufgeschrieben werden muss und so. Und dann haben die irgendwann festgestellt, vielleicht doch nicht so einfach, ja. Vielleicht kommt das nicht von ungefähr, dass so Systeme irgendwie mal Probleme machen. Aber ich glaube, das war dann eben bei LoRa auch tatsächlich ein Punkt, der wichtig war für die Versorger, zu sagen, hier, ich bin da unabhängig mit so einem LoRa-Warnnetz. Ich hänge da einfach irgendwo ein paar Gateways auf und stelle ein paar Antennen.
Kann man auch billig machen, da ist nicht so viel Zeug, was man da aufstellen muss.
Ne? Muss ich keine Lizenzen bezahlen, keine Tarife. Ne? Gut, jetzt muss ich ein Mobilfunknetz managen. Merkt, glaube ich, jetzt der ein oder andere auch, dass das nicht ganz so einfach ist und vielleicht auch, dass die Performance von so einem System, wo ich in einem nicht lizenzierten Frequenzband unterwegs bin, auch ein bisschen limitiert ist, weil anders als beim Mobilfunk, ich kann eben nicht sagen, ich habe keine Exklusivität.
Ne? Ach so,
also neben dem Stadtwerk kann auch der Parkraumbewirtschafter oder wer auch immer, der baut sein eigenes LoRaWAN-Netz und irgendwann ist die Luft voll. Ne?
Du bist im CB-Funkbereich eigentlich jetzt wieder so unterwegs, ne? Und das, du meinst eben, dass das Thema, wenn jetzt diese Milliardengeschäfte, wo der Bund das versteigert hat, das sind diese exklusiven Frequenzbänder, ne? 5G und so Zeug. Oder? Genau. UMTS und so. Und jetzt bin ich hier eigentlich in so einem offenen Standard, wo jeder rumfunken kann.
Genau.
Und da geht es dann auch manchmal ein bisschen in die Knie. Okay.
Ja, ganz genau. Und irgendwann ist eben die Bandbreite dann erschöpft. Und das kann ich eben auch nur bedingt beeinflussen. Ne? Deswegen ist das immer schwierig. bei LoRaWAN, gerade wenn das über eine Stadt ist, also wir halten LoRa, ich sag mal, für lokale Funkkommunikation ist das eine prima Sache, ja, mhm. durch mehrere Wände zu kommen, innerhalb eines Gebäudes, innerhalb einer Liegenschaft das zu verwenden für nicht so große Datenmengen, aber wo ich eben genau das Thema habe, dass ich viel Strecke überwinden muss, dafür ist das sicherlich sehr gut. Mhm. Aber für eine breite Flächenkommunikation, glaube ich, wird das irgendwann eher abgelöst durch Standards von den Mobilfunkbetreibern oder jetzt eben von dann in Zukunft in ein paar Jahren, aber wird das ja auch eher dauern, 450 Megahertz dann eben im Energieversorgerbereich. Ne?
Aber was brauche ich dann immer? Also ich brauche irgendwie so ein Ding, was ich intelligent mache, was irgendwie sendet, was irgendwie sagt, hallo, hier bin ich. Dann brauche ich ja irgendwie ein Netz dann, so was wir jetzt eben hatten. Und ich brauche jetzt irgendwo eine Einheit, wo das alles zusammenläuft, sozusagen, wo ich das alles hinschreibe, wo ich dann quasi Dinge damit machen kann, das auswerten kann, keine Ahnung. Das sind doch die drei Bestandteile, oder?
Im Wesentlichen ist es das, genau. Also ich muss mir immer, wir gucken eigentlich immer, dass man mit Kunden wirklich vom Use Case kommt und sagt also möglichst genau, was ich schon weiß, welche Daten möchte ich eigentlich haben, in welcher Frequenz möchte ich die haben. Das sind alles Dinge, die schon sehr wichtig sind. So viele sagen ja, ich möchte einen Zähler auslesen. Mhm. Ja, was heißt denn das? Also möchte ich einen Zähler, brauche ich einen Messwert pro Jahr, weil ich dem eine Jahresrechnung schicken möchte, oder brauche ich Sekundenwerte, weil ich da möglicherweise Disaggregation machen möchte und Geräte erkennen aufgrund des Lastprofils. Ja. Das ist eben ein Riesenunterschied.
Können wir mal so ein Beispiel machen? Gibt es nicht irgendwie so den heißesten Use Case, der im Moment so draußen rumflattert? Was ist das denn so im Energieversorgungsbereich aus deiner Sicht, was so im Moment am hottesten ist? Mhm.
Ja, wir sind sehr stark ja im Bereich der Ortsnetzstationen im Moment unterwegs, okay. tatsächlich. Also das ist wirklich eher im Netzbereich. Mhm. Und da ist es schon ganz interessant, eben wirklich aus ältesten, muss man sagen, Ortsnetzstationen, also wenn man die von außen fotografiert, dann da ist schon das siebte Graffiti drüber gesprüht worden. Und das Ding dann auch intelligent zu machen oder smart zu machen und die Daten daraus zu
holen. Okay, also das kann ja sein. Ich bin so ein Stadtwerk, ich bin Verteilnetzbetreiber, habe diesen Redispatch-Scheiß jetzt vor der Brust und muss irgendwie daran an diese Dinger. So, jetzt weiß ich, jetzt habe ich davon, weiß nicht, wie viele Dinger da in so einem normalen Netz rumstehen. Jetzt fragt sich da irgendwie der technische Geschäftsführer, ja, jetzt mache ich das mit Internet of Things. Wie geht das jetzt? Wie würde das funktionieren? Wie würdet ihr ihn beraten, sozusagen?
Ja, also das fängt an tatsächlich bei, was ist das für eine Messsensorik, die da reingebracht werden soll? Also was möchte er eigentlich darüber wissen? Mhm. Ja, möchte er bei der Ortsnetzstation, ich habe ja immer sozusagen die Mittelspannungsseite, also die Eingangsseite, wenn man so will, möchte ich die im Wesentlichen überwachen oder möchte ich alle Abgänge überwachen? Möchte ich dann alle überwachen? Also es können ja teilweise 15 Abgänge bei ganz großen, sage ich jetzt mal, irgendwo sein, wenn ich also wirklich die Niederspannungsseite auch überwachen möchte.
Also möchte ich zum Beispiel gucken, wie ist diese Lastverteilung, so Grid-X-mäßig, ne? Wenn ich da irgendwelche Ladesäulen habe und merke, das ist diese Seite, ne? Wenn ich das
merke. Ja, oder habe ich eine Rückspeisung zum Beispiel, die ich so gar nicht erwarten würde. Haben wir jetzt immer wieder bei Projekten auch festgestellt. Ne? Das gucken die sich die Lastkurven an und merken auf einmal, oh, da hätten wir gar nicht gedacht. Also
als Eigenerzeugung.
Aus PV-Anlagen, was auch immer. In der Regel sind es ja dann PV-Anlagen, aber dass dann auf einmal Rückspeisungen stattfinden und der Energiefluss sozusagen gar nicht so ist, wie man das eigentlich annehmen würde. Mhm. Und das variiert dann natürlich noch über die Zeit. Und das sind schon auch wichtige Informationen, was das Thema Netzausbau, Netzstabilisierung an manchen Stellen dann eben angeht, die schon sehr wichtig sind. Ne? Und also die fragst, dann eben,
Also fragst du da, sorry, wenn ich immer so rein. Ja, aber also dann fragst du, was willst du jetzt gemessen haben? Da sage ich erstmal, nö, auch nicht mal alles. So, alles, was, keine Ahnung. Und dann sagst du, ja, klar, gut, dann baue ich dir jetzt so ein paar kleine Bauteile ein. So würde ich es mir immer vorstellen. So kleine, kleine Sender, die da zick an so einem dicken kleine Platine, kleine Antenne obendrauf. aber ist nicht ganz so wahrscheinlich.
Nee, genau. Also wir sehen schon auch immer zu, dass wir nicht so Jugendforschprojekte machen. Ja. Ja, weil das ist, glaube ich, auch immer das Gefährliche, ja, dass man, man kann sehr viel mit, ich nehme jetzt mal hier einen Raspberry Pi und dann nagel ich da nochmal irgendwie was dran und dann kommen irgendwo Daten an.
Und die Innovationsabteilung kann das machen, das junge Team, ne? Die haben was zum Basteln, genau. Was
ja, ist. Und dann hinterher macht man ein Foto und dann fallen sich alle ganz ergriffen in die Arme, ja, und dann bleibt es am Ende, weil dann irgendwann mal einer nachrechnet, ja, okay, das hat jetzt bei einer funktioniert, aber wie funktioniert das denn bei 1000, ja, oder schon bei 500, ja, wie machen wir das denn? Ja, dann müsste ja der sowieso, der müsste das dann wieder auf dem Knie zusammennageln und wenn das mal kaputt ist, dann wissen wir auch nicht so genau, wie wir das dann machen. Ja, also, wo wir eben auch immer drauf gucken, ist tatsächlich, wie soll denn der ganze Prozess aussehen? Es geht nicht nur darum, technologisch Daten von A nach B zu bringen. Das ist auch schon eine Herausforderung, wo man sich genau überlegen muss, wie mache ich das eigentlich? Aber es geht eben auch darum, die Prozesse drumherum genau zu verstehen. Wer soll das am Ende eigentlich in Betrieb nehmen? Ja, soll das jemand sein, der, keine Ahnung, pro Stunde 100, 150 Euro kostet, weil der eigentlich Netzwerktechniker ist und nicht Elektroinstallateur? Und soll der das in Betrieb nehmen müssen, irgendwie mit einer Ingenieurausbildung? Oder soll das eigentlich jeder Plug-and-Play in Betrieb nehmen können, theoretisch?
Ne? Ja, so eine Ortsnetzstation, da kann ja nicht jeder ran. Ich meine, das ist ja, da muss ja...
Also, nee, da kann nicht jeder ran, das stimmt. Ja. Aber auch da gibt es natürlich, wenn ich an Netzwerktechnik denke, je nachdem, was man vielleicht vor Ort noch parametrisieren muss, muss ich da, heute muss alles verschlüsselt sein, gerade in dem Bereich natürlich auch, es muss hoch verschlüsselt sein. So. Häufig ist da eben eine Herausforderung zu überlegen, wie bekomme ich denn dann aber skalierbar beispielsweise Sicherheitsmaterial, Schlüsselmaterial dann auf diese Geräte im Feld dahin, also dass da eine sichere Verbindung am Ende zur Cloud hergestellt wird. Wenn ich und wenn das noch das Gerät im Feld noch mit mehreren Geräten dahinter vielleicht kommunizieren muss und diese Kommunikationsstrecke muss auch verschlüsselt sein, dann muss ja auch dieses Gerät, ein Gateway, wie man es auch immer nennen möchte, muss dann auch wieder Schlüsselmaterial haben. Wie kommt das da rein? Wenn ich da ein Gerät ändern muss dahinter vielleicht, das wird ausgetauscht, das ist mir mal kaputt, das kann immer passieren. Wie funktioniert dieser Prozess dann? Da kann nicht jemand dann hinfahren, einen USB-Stick da reinstecken und irgendwie neue Schlüssel aufspielen oder so, das geht eben nicht. Das heißt also, diese ganze Kette, die muss einem relativ früh klar sein, wie soll die eigentlich funktionieren? Und das versuchen wir immer in unseren Use Cases, das möglichst frühzeitig mit den Kunden zu besprechen, dass sowas möglichst nahtlos ineinander übergeht, möglichst nahtlos in Betrieb genommen werden kann, möglichst von jemandem, der auch dafür jetzt keine irgendwie universitäre Ausbildung genossen haben muss. Ja, das ist häufig das Entscheidende, weil an vielen Stellen wird manchmal vielleicht gespart, dann wird geguckt, okay, was darf denn so eine Hardware zum Beispiel kosten, ja, wenn ich so eine Box dann da irgendwie reinbaue und was muss dann, da wird auf bestimmte technische Aspekte wird geguckt, wie weit kann denn das jetzt funken und wo brauche ich dann vielleicht noch ein nächstes Gerät, wie häufig muss ich das einsetzen, da wird dann auf solche und hinterher habe ich ein System gebaut, was nur von dann 100 absoluten Experten in Betrieb genommen und betrieben werden kann. Ja. Und ich bezahle dann hinterher ein Vielfaches von für diese Experten, was ich im Gegenzug, sage ich mal, für diese Hardware gespart habe. Ja. Und diese Abwägungen zu treffen, das machen wir immer sehr früh mit dem Kunden. Das ist teilweise auch schwierig, weil das manchmal ja andere Budgets sind.
Genau, ich habe halt das Geld für die Hardware, ne? Und der das zahlt ja jemand anders dahin.
Genau. Und der Betrieb, ich soll das Ding ja hier für meinen Chef nur bauen und fertig machen. Und dafür habe ich hier ein Budget bekommen. Ja. Und der Betrieb, ja, habe ich verstanden. Das ist hinterher schwierig dann.
Das macht aber Paul
dafür
dahin.
Dafür bin ich ja gar nicht zuständig. Das schmeiße ich dem ja über den Zaun und dann muss der gucken, wie das dann hinterher weiterläuft.
Also müsst ihr die Silos auch nochmal wieder miteinander verbinden. Erstmal, weil ihr sagt, hey, also sind alles einzelne Projekte, oder? Ihr baut das jetzt nicht sozusagen fertig und sagt, das ist jetzt mein mein Verteilnetzstation, Ortsnetzstations-IoT-Produkt, sondern jeder Kunde, jeder Energieversorger ist immer ein einzelnes Projekt?
Ja, interessanterweise hatten wir genau zu dem Thema heute die Diskussion. Also eigentlich soll es natürlich ein Produkt sein, was wir dann auch White Label an verschiedenste Versorger dann eben tatsächlich verkaufen. Und im Kern würde ich sagen, 90% ist es das auch. Aber es gibt natürlich immer 10% Anpassungsbedarfe. Ja, im Idealfall ist es einfach nur ein etwas anderes Messgerät, was der einzelne Kunde einsetzen möchte, weil er zu dem Hersteller, also wir setzen da auch tatsächlich auf Standardtechnologie, also wir stellen jetzt keine Messgeräte in dem Sinne her, sondern wir stellen quasi die Kommunikationsstrecke sicher. Da kann es dann eben sein, dass er sagt, ja, ich nutze die Geräte von dem Hersteller XY, mit dem haben wir bisher noch nicht zusammengearbeitet, da muss man sich das angucken, ja. Sich die Schnittstelle angucken. Das ist aber eigentlich der kleinste Teil. Das kriegt man dann relativ schnell auch hin. Das ist kein großes Problem. Und am Ende haben wir eben eine Plattform gebaut, die dann eben es auch erlaubt, also die Daten laufen dann entweder über ein Gateway, wir nutzen auch Mobilfunkverfahren, also jetzt aktuelles Thema ist Narrowband IoT beziehungsweise LTE-M. Was von den Mobilfunkbetreibern so ein bisschen gegen LoRaWAN positioniert wird, das unterstützen wir eben auch. Und dann brauche ich eben auch kein Gateway, keine Box mehr sozusagen vor Ort, sondern das geht dann direkt in die Cloud. Und dann muss uns der Kunde letztlich nur sagen, okay, sollen wir ihm eine Visualisierung bauen oder kommt er mit der klar, die wir ihm zur Verfügung stellen? Oder hat er ein eigenes System, wo es dann noch um größere Themen wie Analytics geht? Also möchte ich mit den Daten noch ein bisschen mehr machen? Soll das in irgendwelche Apps rein und so weiter? Da unterstützen wir dann eben dabei, aber das kann dann natürlich auch wieder individuell sein, wie der Kunde das haben möchte.
Ja, aber dann, also ihr nehmt den Prozess auf, ihr wollt natürlich alles wissen, was du ihm erzählt hast und ich stelle mir das so vor, ihr habt einen Baukasten dabei, ihr habt sozusagen beim Ding, beim Internet, beim Thing habt ihr Technologien, auf der Strecke habt ihr Technologien und irgendwie, wenn es zusammenkommt, habt ihr Technologien, aber ihr seid ja nicht nur Berater, der die verschiedenen Technologien dann zusammenstöpselt, ihr habt ja auch ein eigenes Ding dabei. Also ich habe ja...
Ganz genau. Also wir beraten natürlich nicht so neutral, dass wir jetzt sagen, am Ende kommt eine Lösung. Also das kann durchaus sein, ja, dass wir dem Kunden dann sehr früh sagen, okay, haben wir deinen Use Case verstanden. Ja. Wir sind da nicht der beste Anbieter für dich. Da solltest du irgendwie XYZ was anderes nehmen. Ja, dann würden wir aber auch nicht beratend so ein Projekt weiter begleiten und am Ende irgendwas bauen, was mit uns nichts zu tun hat. Sondern wir gehen schon davon aus, dass wir nennen das unseren IoT-Backbone, ja, der ist so generisch aufgebaut und eben, hast du schön beschrieben, mit dem Baukasten, ja, ich kann an verschiedenen Stellen dann eben die entsprechend passenden Module aussuchen, welche Konnektivität brauche ich, welche Hardware-Plattform brauche ich eigentlich und dann läuft das am Ende in unsere Cloud-Plattform und an die kann sich dann jemand mit einer offenen Schnittstelle in dem Fall, da gibt es dann auch einen Open-Source-Client, dann hinten anschließen und die Daten quasi abgreifen. Ja. Okay. Also wir sammeln die auch nicht, sondern wir fungieren an der Stelle eher wie ein Telekommunikationsanbieter, kann man sagen. Ja, also wir pushen die Nachrichten, wenn man so will, durch, ja, was da auch immer aus dem Feld eingesammelt wird. Wir machen so ein bisschen Datenpufferung, aber nicht so klassisch, was man im IT-Jargon als Backend bezeichnen würde. Ja, also eine Datenbank, eine Datensenke, wo also das alles rein, wie es strukturiert dann aufbereitet wird, wie ich strukturiert darauf zugreifen kann. Das machen wir an der Stelle nicht, sondern wir fungieren mit unterschiedlichsten Technologien. Und das kann sowas sein wie LoRa. Das kann eben Narrowband IoT sein, das wird in Zukunft definitiv auch 450 Megahertz sein, für unterschiedlichste Konnektivitätstechnologien, die für den jeweiligen Use Case notwendig sind, bis auf die kleinste Geräteebene, wo ich also nicht von einem Linux-Gerät spreche, sondern von einem Gerät, was nur ein paar Euro kosten darf, ne, mit einem kleinen Mikrocontroller drin. Da läuft im Zweifel eine Software von uns drin und die sind bis in unsere Plattform, die dann das Netzwerk managt, verbunden. Ja, und diesen Stack, diese Technologie vom kleinsten Gerät bis in die Cloud und das anpassbar für verschiedene Use Cases, das bieten wir dem Kunden an und das lizenzieren wir dann natürlich auch. Also das ist unser Kerngeschäftsmodell eigentlich, dass wir zwar auch Hardware verkaufen, da wo es notwendig ist, also wir bauen auch Hardware, wir entwickeln Hardware und verkaufen die dann auch, wenn der Kunde das möchte. Er kann sie aber auch selber bauen. Am Ende läuft aber immer unsere Software darauf und wir stellen dann eben die Daten bei uns in der Cloud zur Verfügung und managen dann das Gerätenetzwerk. Das ist im Kern, dass wir es in jedem Use Case immer zur Verfügung stellen.
Ich habe es vielleicht noch nicht so ganz verstanden, weil du sagst, ihr betreibt ein Backbone. Da denke ich dann automatisch immer an diese Übertragungs Kiste sozusagen aus dem Ding dann irgendwo anders hin. Und dann denke ich mal, ja, aber das sind doch die Netze, das sind doch die LoRaWANs und andere Netze. Was ist das Besondere an dem Ding? Oder
Naja, ein LoRaWAN-Netz oder auch der Mobilfunkbetreiber, der kennt aber ja dein Gerät quasi nicht, ne? Also es ist ja so, als wenn wir jetzt sagen, okay, du hast ein Unternehmensnetz, ja, und du hast dein Handy natürlich bekommen. Mhm. Und also von deiner Firma, sage ich jetzt mal, und da laufen irgendwelche Applikationen drauf. Mhm. Und wenn damit irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn du ein Update brauchst von der Software, dann rufst du aber nicht bei, bei Vodafone oder bei der Telekom an, mhm. Auch wenn dein Gerät darüber mit mhm. deinem Firmennetzwerk verbunden ist, sondern du rufst einen IT-Techniker bei dir in der Firma an. Ja, der ist ja dafür zuständig. Also die Verbindung alleine reicht ja letztlich nicht, sondern ich muss ja jemanden haben, der sich anguckt, okay, ist die, also das Thema Security, ist die Software aktuell, die auf dem jeweiligen Gerät läuft, ist das eigentlich überhaupt erreichbar? Ja, was mache ich, wenn es nicht erreichbar ist? Ja, also das ist eben auch ein Punkt, wo viele IoT-Use-Cases, sagen wir mal, dran kranken, dass dieses Thema der Wartbarkeit oder Supportbarkeit dann von so einer Lösung oftmals nicht gewährleistet ist. Ne? Dass also Geräte nicht erreichbar sind, was mache ich dann in dem Fall, wenn es nicht erreichbar ist, wie erfahre ich das überhaupt und so weiter, wenn es da Probleme gibt. Das ist oftmals eben ein Problem. Und gerade wenn ich nicht davon ausgehen kann, also im klassischen Smart-Home-Bereich vielleicht, da kann ich dann dem Kunden über die App aufs Telefon eine Nachricht schicken und sagen, ja, starte mal deine Box neu oder so, ja. Das kann ich aber im Netzbereich schwer sagen, ja. Ich kann nicht letztlich jemanden dann anrufen und sagen, geh mal zu der Ortsnetzstation und drück mal ein Knöpfchen oder so, ja. Das funktioniert eben nicht. Das muss eben auf anderen Wegen funktionieren. Da müssen Prozesse für existieren. Und das macht jetzt eben in dem Fall dann keine Telekom, ne.
Aber dann seid ihr schon so eine Art Netzbetreiber dann in dem Sinne, ne?
Ihr genau, im Grunde Netz betreiben wir dann das Kommunikationsnetz, genau. Ja. Aber es beschränkt sich eben nicht dann, also es nutzt quasi unter anderem die Technologie von den Telekoms als Übertragungsmedium, ja, wenn man so will, ne? So wie irgendwo vielleicht die Unternehmens-IT, die nutzt dann natürlich auch die Mobilfunkbetreiber, ja, in dem Sinne, also sie wissen über die SIM-Karte Bescheid irgendwie, aber das Gerät zu managen, was dann dahinter ist, das macht immer noch die IT, ne? Das macht dann nicht die Telekom.
Also seid ihr noch mal so ein Layer drumherum, um diese Basis-Netztechnologien, diese verschiedenen Arten, die es gibt, ihr wickelt euch noch mal drumherum und stellt da irgendwie besondere Qualitäten sicher, dass es stabil ganz läuft, genau. Probleme genau. Erkannt werden, das so. Und du hattest mir, glaube ich, im Vorgespräch mal gesagt, da profitiert ihr halt auch noch von diesem Smart Home Projekt von RWE damals, weil da ja relativ viele Devices draußen waren, dass das so auch ein bisschen, wie manage ich ganz viele von diesen,
Ganz genau.
Da hatten wir nämlich auch mal drüber gesprochen, du hast, weil oft sind es halt so kleine Pilotprojekte, ne, und man macht mal zwei Mülltonnen und dies und das, aber wenige Technologien halten so eine Skalierung dann aus.
Mhm. Ganz genau. Also das ist das eine Thema, wirklich immer Skalierbarkeit, und das stellen wir dann wirklich von dem kleinsten Gerät dann auch sicher, ja, dass das eben eine Technologie ist, die in der Lage ist, dann auch nicht nur, wo es bei einem oder drei funktioniert, sondern auch bei Hunderten oder Tausenden. Das ist so der eine Punkt. Das andere ist eben aber auch, dass wir natürlich schon gucken, dass wir jetzt im Rahmen, also gerade Energieversorger, dann eben Use Cases mit den Versorgern zusammen bauen, weil du eigentlich immer von der Lösung herkommen musst. Also wir bieten natürlich im Kern erstmal den Technologie-Stack, aber versuchen das dann eben natürlich auch in konkrete Lösungen zu bringen, ne? Wie eben zum Beispiel diese Ortsnetzstationen. Also weil das ist schon was wir jetzt auch über die letzten Jahre gelernt haben. Man muss letztlich, und das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern auch wir müssen eben immer sehen, dass wir stärker vom Use Case kommen, weil wenn man kann das auch rein agnostisch sagen, wir kommen, sind nur Technologieanbieter, dann ist man sowas wie ein Systemintegrator. Ja, also da gibt es jetzt auch Wettbewerber von uns, die wirklich nur in dem Bereich unterwegs sind. Da ist man aber sehr stark wirklich nur projektgetrieben unterwegs. Ne? Dann läuft man von einem Projekt zum nächsten und für den nächsten baut man wieder ein Smart-Home-System und dann kommt wieder einer mit seinen Ortsnetzstationen. Mhm. Und wir versuchen schon eben das, was wir haben, weiterhin zu produktisieren, nenne ich das mal. Das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises tatsächlich, also weil IoT eben nach wie vor sehr stark immer noch ein Projektgeschäft ist und es aus unserer Sicht eben nur dann wirklich skalieren kann, auch kostenseitig nur dann skalieren kann, wenn ich in der Lage bin, das zu produktisieren. Und das ist eigentlich so unser Ziel, was wir auch tatsächlich verfolgen. Aber
wenn du eben sagst, wen rufe ich dann eigentlich an, wenn das nicht läuft, verstehe ich das denn richtig, wenn ihr jetzt, ihr habt 50 Kunden, seid ihr dann überall bei allen 50 Kunden auch noch im Support mit drin, also ansprechbar für diese Kunden, wenn ihre Netze irgendwie in die Knie gehen? Habt ihr auch so ein, ich weiß nicht, wie, was ihr als Unternehmen habt, seid ihr auch sozusagen Systemoperatoren für
Stadtwerke? Also ja, wir würden in dem Fall ja nicht dem Kunden sagen, dein Netz geht in die Knie oder du bist kurz vorm Blackout. Ja. Das muss der Kunde schon selber sich angucken. Ja. Ne? Sondern wir gucken nur, ob seine Kommunikationstechnik, die er jetzt ausgebracht hat, dass die funktioniert und dass die verlässlich die Daten liefert.
Aber schon laufend. Also ihr seid dann immer noch mit drin. Also so mehr bei jedem
genau,
Kunden,
also den ihr habt, seid ihr noch mit drin. Natürlich. Genau, also wir versuchen natürlich mehr und mehr immer dann auch an den Kunden zu bringen, also dass er sich letztlich selber helfen kann und selber quasi über die Kommunikationsinfrastruktur Bescheid weiß, ja, woran könnte ein Fehler liegen. Das ist immer natürlich das Allerbeste, wenn der Kunde sich im Zweifel selber helfen kann und ihm eine Software das dann auch erklärt, was er tun kann. Aber am Ende, klar, müssen wir auch immer mit überwachen, immer gucken, sind die Geräte erreichbar, wenn Geräte nicht erreichbar sind, woran liegt das? Mhm. Hat einer einfach einen Stecker gezogen, was auch immer? Ja? Das sind schon Themen, die dann wichtig sind und wo man dann eben letztlich den Kunden informiert, wenn das länger anhält und sagt, okay, da müsste mal jemand nachschauen und da scheint es ein Problem zu geben.
Wie ist denn euer, wie groß seid ihr jetzt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr dann eigentlich?
Und 35 Mitarbeiter.
Was machen die meisten so? Sind das einfach Entwickler, die das System warten, weiterentwickeln? Und
Genau. Also im Wesentlichen, ich würde sagen, 80% bei uns ist so Entwicklungsseite. Wir haben ein Operations-Team, Operations und Support. Das sind 5 Leute. Mhm. Das ist dann natürlich auch schon ein großer Teil.
Mhm. Und wie viele Kunden, kannst du was sagen, zahlenmäßig, was ihr so Kunden, wie viele Kunden habt ihr so? Und was sind das für Kunden? Sind das nur die großen EVOs oder macht das auch mal so ein kleineres?
Ja, wir haben nicht nur EVUs tatsächlich, also zum Beispiel bei den Zählern, da haben wir eben auch Zählerhersteller einfach, die unsere Kunden sind, weil die ja unsere Technologie in den Zählern einsetzen. Das heißt also, da wird letztlich dann unsere Technologie lizenziert. Mhm. Ja, da ist dann der Zählerhersteller ein Kunde. Wir haben natürlich Projekte dann mit Stadtwerken, Versorgern, was eben beispielsweise dieses Thema Ortsnetzstationen angeht. Und dann haben wir jetzt im Moment ein sehr großes Thema, da geht es um die Wohnungswirtschaft. Da machen wir letztlich den mit einem System, was wir letztlich mit E.ON da jetzt auch zusammengebaut haben, die Heizungskeller intelligent. Ja, das wird dann eben Wohnungswirtschaften als White-Label-Produkt eben auch angeboten. Und dahinter stehen dann natürlich auch wieder eine ganze Menge Kunden. Aber in dem Fall ist es dann E.ON für das Produkt sozusagen, für diese Lösung ist dann eben erstmal E.ON unser Kunde. Dann Kunden wie Gardena. Wir haben aber auch Industriekunden, die letztlich unsere Technologie einsetzen wollen. Das ist alles an unterschiedlichen Stellen. Ja. Das sind alles dann letztlich Firmen, die auf Basis unserer Technologie eine Lösung bauen wollen.
Und wie siehst du das ganze Smart City-Thema? Eigentlich ist das ja immer so die Vorstellung, ne? So Stadtwerk, EVU, Smart City, die ist ja sozusagen wahrscheinlich in den Köpfen der meisten Leute voll mit solchen Sensoren, voll mit IoT. Siehst du da auch, dass da irgendwie mal ein bisschen was anzieht, sozusagen in die Richtung?
Ja, finde ich tatsächlich schwierig, weil es aus meiner Sicht für diese Smart City-Themen, da gibt es nicht so diesen klassischen Owner. Ja, also das ist ja teilweise schon schwierig, das bei einem Versorger zu finden. Da ist es ja manchmal auch so, dass eigentlich der zwar in der Lage ist, zum Beispiel im Netz, ja, auch bei diesen Zählern klassisches Thema, ist eigentlich eine Aufgabe des Netzbetreibers oder in dem Fall des Messstellenbetreibers. Aber mit den Daten kann er eigentlich gar nicht viel anfangen, ja, weil wenn er diese Zähler ausbringt, dann muss er die diskriminierungsfrei eigentlich jedem zur Verfügung stellen. Da hat er vielleicht gar nicht so unbedingt so ein Interesse dran, ja. Er macht aber die Investition, aber die Daten genutzt werden eigentlich an anderer Stelle und das ist aus meiner Sicht noch extremer tatsächlich im Smart City Bereich, wo es eben sehr gut sein kann, dass jemand zwar der Besitzer der Infrastruktur ist und mit dem muss auch gesprochen werden, dass man die vielleicht intelligent macht, aber der muss gar nicht unbedingt der Nutznießer von den Daten sein, die ich dann hinterher daraus bekomme. Ja, das ist noch viel verzweigter aus meiner Sicht. Und ja, abgesehen davon, dass natürlich ich sag mal, selbst wenn es verschiedene Initiativen von Städten gibt, ja, wir wollen das hier alles irgendwie smarter machen, aber da fehlt schlicht und ergreifend teilweise dann auch der konkrete Use Case, ja, also irgendwer muss eben eine Motivation haben, entweder damit Geld zu verdienen, Kosten zu sparen, sonst was, also es muss einen Treiber dahinter geben.
Ist Klima ein Treiber im Moment? Also, weil du eben auch Gebäudemanagement sagtest, der Ernesto von 100 Energie hat gesagt, dass viele von diesen großen Wohnungsbaugesellschaften halt ordentlich Druck kriegen über die Börse raus aus Carbon und die dann sagen, ich nehme solche Lösungen. Ich würde mal vermuten, dahinter steckt auch sozusagen die Idee von E.ON, da verstärkt reinzugehen. Aber da gibt es halt so einen Need oder so einen richtigen Druck, ne?
Ja, genau. Also der kann auch gesetzlich natürlich kommen, wobei er in dem Fall ja auch sogar wieder indirekt dann, also gesetzlich direkt, aber am Ende ist es auch eine kommerzielle Frage natürlich. Ne? Also wenn ich das nicht mache, ich muss eben eine CO2-Abgabe da ja leisten, die ich dann auch nur bedingt an meine Mieter weitergeben kann. Also habe ich direkt ein Interesse, einfach eine kaufmännische Formel sozusagen, CO2 zu vermeiden. Und wenn ich das machen kann durch so eine Lösung möglichst günstig, also lange Zeit hat man ja so auf Themen wie Gebäudeisolierung dann gesetzt, ja, Wärmedämmung und so weiter, ganz viel Styropor wurde irgendwo an die Wände geschraubt und geklebt. Und da ist man mittlerweile aber bei vielen Wohnungswirtschaften ja auch von weggekommen. Also zum einen, weil man festgestellt hat, die Mieter finden das gar nicht so toll. Ja, das ist schon irgendwie blöd, da irgendwie so Ewigkeiten eine Baustelle zu haben. Und auch der Effekt ist teilweise nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und da stellt man eben schon fest, naja, wenn ich so ein Heizungssystem in einem Mehrfamilienhaus ordentlich manage, dann kann ich eben viel leichter teilweise 10, 20, manchmal 30% Energie sparen. Das sind manchmal Effekte wie, dass einfach keine Nachtabsenkung irgendwie vorhanden. Ja? Das ist null Komfortverlust für irgendwen, aber es ist einfach was, der Kessel läuft da ja und es ist ja nicht so, dass bei so einem Mehrfamilienhaus, wo vielleicht 6, 8, 10 Parteien drin wohnen, da steht ja nicht jeden Tag der Hausmeister irgendwie oder der Facility Manager dann irgendwo daneben und konfiguriert die Heizung neu. Sondern es läuft eben einfach durch und am Ende gibt es eine Rechnung und die wird ja sowieso aufgeteilt. Das heißt also, da gab es lange Zeit, würde ich sagen, eine Menge Investitionsstau und das merken wir eben schon, dass solche Systeme jetzt eben durchaus sehr gefragt sind. Ne? Und da habe ich eben einfach die Herausforderung, was vielleicht eben auch im IoT-Bereich, denke ich, nochmal wieder ein wichtiger Punkt ist. Ich muss eben immer davon ausgehen, dass ich einen sogenannten Brownfield-Ansatz habe. Also ich habe schon Geräte im Feld. Ja. Ich kann nicht einfach alles neu bauen. Ich kann nicht davon, also Neubau ist immer der kleinste Teil. Ja, ja. Auch bei Heizungskellern, Erneuerung, klar. Ich kann immer sagen, neueste Technik bringe ich immer mit dem neuen mit der neuen Heizungsregelung oder dem neuen Kessel rein. Dann habe ich aber nur einen einstelligen Prozentsatz des Marktes eigentlich. Und der gesamte Rest ist Retrofit, also ist letztlich also nicht Ersatzinvestition, sondern ist eben Bestand zu managen. Und da muss ich einfach mit Geräten leben, die teilweise auch Schnittstellen haben, die vielleicht Jahrzehnte alt sind. Ja. Und mit denen muss ich auch irgendwie umgehen.
Ja, okay. Ich finde immer so ein bisschen so, man kriegt immer schwierig oder schlecht so ein Pack an dieses Thema, so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gibt immer viele Use Cases und dann ist immer die Frage, ist das dann auch ein Business Case? Man kann eigentlich alles machen, die Technologie für alles ist da, aber es ist so, man verliert sich so in diesem Thema. Ne? Also ich wüsste jetzt auch immer nicht, womit fange ich denn jetzt an? Was ist jetzt so ein guter Schritt? Ist es wirklich dann meine Aufgabe als Energieversorger oder lege ich mich dann immer mit meiner ganzen Stadt dann irgendwie an, wenn ich da auch in diese anderen Silos reingehe? Muss ich das jetzt machen? Also ja.
Ich glaube, es ist von zwei Seiten. Das eine ist, man muss schon stark von dem Use Case kommen, also zu überlegen, wenn ich die und die Daten hätte, was könnte ich dann damit eigentlich machen? Ja, was und dieser Use Case muss auch nicht zwingend, das ist, glaube ich, immer so eine mentale Barriere, die häufig existiert. Dieser Use Case muss auch nicht energiebezogen sein. Also man denkt natürlich erstmal daran zu sagen, wie kann ich da jetzt Energie sparen? Ja, oder solche Themen, ja, oder wie kann ich jetzt mein Netz ausbauen? Aber mit den Daten kann ich natürlich noch ganz andere Sachen machen. Also jetzt nur als Analogie, ja, was ich da immer ganz gerne sage, ist, ich meine, Amazon ist irgendwann mal als der Online-Buchhändler gestartet, aber was eben heute verkauft wird und womit Geld gemacht hat, mit Buchhandel ja überhaupt nichts mehr zu tun. Also nicht, dass sie es nicht mehr tun, aber sie haben sich dadurch eben einen Marktzugang erstmal geschaffen, eine Plattform geschaffen, die auch andere Use Cases ermöglicht hat. Und ich glaube, das ist was, was nach wie vor noch sehr unterentwickelt ist, ne? Also einfach erstmal zu sagen, ich muss auch teilweise erstmal eine gewisse, zugeben, auch mit einem Geschäftsmodell, was für sich erstmal Sinn machen sollte. Ja, also wenn keiner Bücher online hätte kaufen wollen, dann wäre Amazon halt auch heute noch unbekannt. Ja, also irgendwer musste schon diesen Bedarf haben, Bücher zu kaufen. Aber darüber hinaus eben noch zu denken, wenn ich das dann erreicht habe und auch das Businessmodell, wenn das nur auf Bücher verkaufen ausgerichtet gewesen wäre, ich meine, jahrelang hat Amazon keine Gewinne gemacht, ja. Also das ist aber eben dieser lange Atem, den ich dann haben muss. Und diese, ist ein blödes Wort, aber man muss es, glaube ich, an der Stelle benutzen, diese Vision, die ich dann eben haben muss. Und das muss ich dann überleben können, diese Strecke sozusagen, ne? Und das ist, glaube ich, was natürlich in der Versorgungsbranche teilweise sehr schwierig ist, ne? Also gerade auch mit den Börsennotierten. Das sind nach wie vor häufig die Witwen- und Waisenpapiere, ja, aus Sicht der Aktionäre. Die wollen eine sichere Rendite beziehungsweise eine sichere Dividende haben. Und die überhaupt eine Dividende ausschütten zu müssen, also ich weiß, zumindest früher, das war ja immer eine lange Diskussion, wie viel Prozent, ja, also des Ergebnisses wird dann tatsächlich als Dividende ausgeschüttet. Da spricht natürlich eigentlich einem Wachstumsgedanken. Ja? Also was heißt denn die Dividende, wenn ich die ausschütten muss? Die heißt ja eigentlich, dass ich sage, ich weiß besser, was mit dem Geld anzufangen, als du, lieber Versorger. Ja, deswegen möchte ich 60-70% dessen, was du an Nettoergebnis hast, möchte ich gerne ausgeschüttet haben. Das möchte ich haben. Das soll nicht dir zur Verfügung stehen, um in Wachstum zu investieren. Mhm. Ja, und das beißt sich natürlich in gewisser Weise. Mhm. Ja, deswegen gibt es vielleicht eben auch an manchen Stellen so natürliche Limitierungen natürlich. Wenn mein Shareholder mir eben schon sagt, ich erwarte gar nicht von dir, dass du jetzt mit abgefahrenen Ideen kommst, wie Tesla oder wie Amazon und so weiter. Ich möchte einfach das, was du erwirtschaftest, das möchte ich gerne selber haben. Und dann investiere ich vielleicht in Tesla oder in Amazon.
Oder und dann kommt über den Weg, dann kommst du vielleicht wieder ins Spiel, aber nicht bei allen Dingen. Ne? Also, ja. Aber IoT gibt es ja auch schon ein bisschen länger und euch auch. Und es gibt ja auch viele Stadtwerke, aber du kennst jetzt auch keinen Klassiker-Fall, wo du sagst, hier, Stadtwerke Pösemöckel, die machen übrigens mit IoT seit 2017 nennenswerte Erlöse mit dem Use Case. Also, weil alle Stadtwerke sind ja irgendwie auch ähnlich, wo du denkst, da muss doch mal irgendwo einer einen Use Case gefunden hat, der ein geiler Business Case ist, der auch schon funktioniert. Also man hat immer den Eindruck, dass es immer Modellkommune, immer Vorzeigequartier, aber nie hat da mal einer so richtig angebissen. Oder habe ich da, fehlen mir einfach ein paar Informationen?
Ja, also ich muss jetzt wieder hier auf unser Thema mit den smarten Ortsnetzstationen zurückkommen. Da sind wir jetzt auch tatsächlich mit einem Kunden unterwegs. Das ist ein recht kleines Stadtwerk, muss man an der Stelle sagen. Namen kann ich jetzt auch nicht nennen, also weil das ein bisschen schwierig wäre, aber die schon nicht nur drüber nachdenken, sondern wo wir jetzt in ganz konkreten Gesprächen sind, also dass die letztlich ihr gesamtes Netzgebiet da mit unserer Lösung eben ausstatten. Ne?
Ja, aber das ist natürlich auch so ein regulatorisches Ding, ne? Das ist dann wieder Netz sozusagen, wahrscheinlich Redispatch-mäßig müssen sie das machen. Das ist, ne, das ist ja so ein, klar, auch okay, aber es ist nicht so ein marktgetriebener.
Ja, aber es ist schon auch, dass das teilweise von einzelnen Personen, das wollte ich eigentlich noch dazu sagen, getrieben wird, die sozusagen dann Interesse mitbringen und sagen, Ich also der regulatorische Bedarf, das zu tun, den gäbe es gar nicht unbedingt. Ja, also man könnte wahrscheinlich auch sagen, ich komme mit ausgesuchten Stationen klar und habe dann ein bisschen mehr Idee und so weiter. Aber überhaupt so diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich mache das jetzt mal einfach für mein gesamtes Netzgebiet. Ne? Und dann gucke ich mal, und das wäre eben für mich noch der zweite Punkt. Das eine ist natürlich, dass ich sage, ich möchte eine gewisse Vision oder brauche eine gewisse Vision am Anfang, aber ich kann mir die auch teilweise erarbeiten, indem ich eben mir erstmal Daten beschaffe, ja, indem ich erstmal überhaupt, und das ist teilweise eben auch, glaube ich, was dafür notwendig ist, dass ich sage, ich mache erstmal Teile meiner Infrastruktur, und die ist ja nicht gerade klein bei den Versorgern, die mache ich erstmal intelligent und sammle erstmal die Daten ein, und dann mache ich mir Gedanken, weil was man häufig ja feststellt ist, die Daten sind nicht da und dann sind auch die Ideen nicht da. Und dann wird gesagt, okay, wir machen jetzt hier so einen kleinen Piloten, dann probieren wir hier aus, da aus und so weiter, und die skalieren dann aber alle nicht. Was dann wieder die Folge? Die Daten sind nicht da und dann fällt mir auch nichts ein. Ja? Also ich habe, glaube ich, immer nur zwei Wege. Entweder ich sage, ich kann out of the box sofort mit der Idee kommen, was könnte ich mit diesen Daten tun? Oder ich muss sie teilweise einfach erstmal einsammeln, analysieren, mir angucken, erkenne ich da Muster und kann ich daraus dann jetzt Geschäftsmodelle entwickeln. Eins von beiden muss ich machen. Und meistens ist es, glaube ich, so, dass ich eben nicht unbedingt von vornherein schon immer sagen kann, was wird am Ende das Geschäftsmodell auf Basis dieser Daten sein, sondern das kommt häufig erst, wenn man diese Daten einsammelt. Und viele Überraschungen erlebt man da eben dann auch. Ne? Dinge, die man vorher gar nicht so gedacht hat, die man dann auf einmal erfährt über die Geräte, die man jetzt monitort, die vorher eben dumm waren. Ne?
Okay, Oliver, ich glaube, auch der Hörer, der wirklich viel Geduld hat mit mir oder uns, der denkt sich jetzt so langsam, ja, war schon recht lang. Ich komme mal so ein bisschen zum Ende. Ich wollte noch mal wissen, so ihr als Unternehmen Lemonbeat, ihr seid ja eine E.ON-Tochter. Wie geht's jetzt mit euch weiter? Man hat ja immer irgendwie so nächste Schritte, größere Meilensteine, die man so anstrebt. An welchem Brett bohrt ihr gerade so als Firma?
Ja, es ist tatsächlich diese Use Cases, die wir jetzt im Moment eben als White Label anbieten, also einmal das Thema smarte Ortsnetzstation und dann eben auch diesen smarten Heizungskeller, die auch wirklich in eine größere Skalierung reinzubringen. Ne? Das ist tatsächlich so das nächste Ziel.
Auch so ein bisschen sich darauf konzentrieren und jetzt nicht noch links und rechts, sondern mal so richtig, dass das mal in eine Skalierung, in so eine Massenfähigkeit reinkommt.
Genau, genau. Das ist eigentlich so der nächste Schritt.
Und was motiviert dich dabei immer so? Was ist so das, wo du denkst, das bockt dich bei dem ganzen Thema? So als, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, du irgendwie so ein Entwickler bist, aber auch so ein Zahlenmensch bist, was treibt dich da jeden Tag an da?
Ich bin eigentlich immer so ein Automatisierungsfan und Freak irgendwo. Ja. Ja? Also auch privat. Ja,
alles durch smart homeintisiert
bei dir? Ja, so möglichst viel einfach auf dem Handy verfügbar, ob ein Fenster offen ist oder zu. Ja. Also ich glaube, mein Zuhause, das kann man durchaus ein Smart Home nennen. das ist schon so. Eine Tür öffnen können übers Handy und so weiter. Also es geht schon wirklich sehr weit. Und das ist natürlich auch nicht immer rein, wie soll ich sagen, jetzt vernunftgetrieben in dem Fall, sondern auch wirklich zu experimentieren, zu gucken, was geht denn da eigentlich? Und da stellt man natürlich auch viele Sachen schon mal fest, wo man selber das toll findet, aber die Familie dann nicht ganz so und wo dann der Use Case vielleicht bei mir vorhanden ist, aber bei jemand anderem nicht. Und da muss man dann immer ein bisschen vielleicht abstrahieren, aber ich glaube, was dahinter steckt, ist schon so diese Motivation, unnötige Handgriffe vermeiden zu können, unnötige Fahrten beispielsweise, wenn wir jetzt hier bei dem Heizungskeller, wenn wir beim Netz sind und so weiter. Wie werden teilweise heute Fehler im Netz behoben? Ja, das, weil man keine Informationen hat, man fängt irgendwo in der Mitte an, wo man den Fehler vermutet. Man arbeitet sich anhand der Netzausbreitung sozusagen nach links und rechts weiter und misst überall, wo vielleicht ein Kurzschluss gewesen ist und irgendwann nach ein paar Stunden hat man dann den Fehler gefunden. Das ist halt aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht mehr vertretbar irgendwie. Ne? Also es gibt ja so das eine immer, dass man nur rein von der kaufmännischen Seite kommt und da schlägt natürlich auch ein gewisses Herz in mir. Aber das andere ist einfach auch, wo man irgendwie sagt, nee, also in Zeiten vom Smartphone kann das nicht mehr die Lösung heutzutage im Jahr 2021 sein, ja. Also warum sagt mir eine, auch eine alte Ortsnetzstation, warum sagt die mir nicht, dass sie gerade ein Problem hat? Mhm. Ja, das ist möglich, das ist machbar, das ist auch sicher machbar, mit einer kritischen Infrastruktur machbar. Und warum geht das nicht, ja? Mhm. Und wie gesagt, das Gleiche eben auch bei so einem Heizungskeller. So Dinge zu automatisieren, einfach zu machen, dummy-proof zu machen, das treibt mich eigentlich jeden Tag an, weil ich eben selber begeistert bin von Technik und von dem Einsatz von Technik, wie das unser Leben verändert, wie das mein Leben verändert hat, wie das mein Leben an vielen Stellen auch bereichert hat. Ich eben auch immer, dadurch, dass ich, glaube ich, diese ganze Historie, ja, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, vom Apple II irgendwo mitbekommen habe. Und es gab irgendwann mit dem Aufkommen des Smartphones und nicht zuletzt mit dem iPhone, gab es, glaube ich, ja eben einfach nochmal so eine Entwicklung, dass noch ganz andere Nutzergruppen erschlossen wurden, die man eben lange Zeit einfach nicht hatte. Mhm. Und genau das Gleiche muss man beim Thema IoT eben auch erreichen. Ja, dass einfach das wie selbstverständlich ist, dass es eben breit genutzt wird. Und dafür muss es noch einfacher werden. Dafür muss es noch weniger erklärungsbedürftig werden, noch einfacher in der Installation, noch weniger fehleranfällig und so weiter. Und das zu erreichen, dass man wirklich so einen iPhone-Standard im IoT erreicht, ja, das treibt mich eigentlich jeden Tag an.
Das möchtest du noch miterleben in deiner Zeit. Okay, letzte Frage, was inspiriert dich? Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern so mitgeben kannst, wo du so hinguckst, so technologisch oder keine Ahnung, oder in anderen Bereichen, wo du sagst, ja, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, was dich auch immer so triggert, irgendwelche Blogs, die du liest, irgendwelche, ne, wo du hinguckst.
Gibt es da was? Ja, technologisch, das hängt jetzt auch mit meinem Hintergrund zusammen, bin ich an allen Sachen, also außerhalb von IoT, auch mit künstlicher Intelligenz sehr interessiert. Also höre da auch vielen Podcast von Lex Friedman beispielsweise. Das ist ein amerikanischer Podcast, hat russische Wurzeln, ist ein jemand, der lange Zeit am MIT geforscht hat. Und ja, jetzt mittlerweile einen eigenen Podcast betreibt, auch sehr detailliert, sehr lang, meistens 2-3 Stunden und so weiter, sich dann andere KI-Experten einlädt, aber auch aus anderen Themenfeldern und da eben mit denen drüber spricht. Sehr spannend aus meiner Sicht. Ja, ist was ich gar nicht jetzt für unser Geschäft bei Lembeat unbedingt inhaltlich so zwingend brauche. Aber einfach, das ist auch weniger technologisch, sondern mehr auch teilweise vom Ansatz her. Ja, also das sind manchmal Leute, ganz klar auch, war beispielsweise auch ein Gast in diesem Podcast, Elon Musk, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz überraschend, ja, dass man da eben auch hinguckt. Aber ich glaube, was mich da tatsächlich inspiriert bei diesen Leuten ist, das sind teilweise eben auch Konzernbosse, wenn man so will, ja, sind Leute, die Multimillionäre sind, Milliardäre, ob Elon Musk jetzt immer noch der reichste Mann der Welt ist, weiß ich gerade nicht, aber zumindest war das eine kurze Zeit. Und die sind aber ganz tief in technologischen und auch businessrelevanten Themen drin. Und das ist, glaube ich, was mich am meisten eigentlich inspiriert. Also ich bin ein großer Fan von tatsächlich Detailversessenheit und auch im Detail Sachen zu verstehen und zu durchdringen. Und das ist was glaube ich, an vielen Stellen hier bei uns noch häufig abgeht, dass man eben meint, ich kann so auf so einer oberflächlichen Ebene, kann ich so dahin surfen und ich mache so ein bisschen Buzzword-Bingo und bringe halt so ein paar Begriffe irgendwie rein und das reicht dann aus, um am Ende irgendwie sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ja, und ich habe neulich jetzt bei einem anderen Podcast nur mal gehört, dass fand ich irgendwie ganz eindrücklich, dass wo jemand sagt, ja, die meisten machen sich ja Gedanken bei SpaceX zum Beispiel, wer eigentlich da der Chefingenieur ist. Ja, Elon Musk ist der Chefingenieur von SpaceX. Ja, und das können halt die meisten gar nicht verstehen, weil man in traditionellen, ich glaube nicht nur deutschen Unternehmen, sondern so Old Economy, da nimmt halt das Detailwissen nimmt einfach von der Spitze bis unten, sag ich mal, zum Mitarbeiter, nimmt enorm ab. Ja. Und teilweise, und das muss ich leider sagen, stelle ich auch immer wieder bei im Austausch mit Versorgern fest, dass teilweise es noch erschreckender ist, dass es nicht nur so stark abnimmt, sondern dass auch selbst dann auf der, sag ich mal, operativen Ebene, dann auch oft nur noch oberflächliches Wissen vorhanden ist. Ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Das teile ich. Das ist, glaube ich, ein großes Hindernis, ja.
Weil das ist so ein bisschen, also es gibt ja auch mal die Diskussion, sind sozusagen diese, das hatte ich letztens gelesen, sind die Software-Ingenieure eigentlich die besseren CEOs sozusagen, ne? Also sind eigentlich die, also sind die Techniker nicht die besseren in Unternehmenslenker? Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die quasi dies kennen, dies wissen sozusagen. Und ich habe da auch eine Neigung. Gewisse Dinge, gewisse Geschäftsführer müssen ja eigentlich auch mal einen Haufen White Papers lesen, einen Haufen, du kannst nicht immer nur die ZFK lesen und die Meldung deinem Energate, sondern du musst auch mal richtigen Stuff dir reinziehen und genau. Das dann mit deinen Leuten besprechen und mal richtig deep, so, ne? Also wie weit man halt kommt und sich dann Leute dazu holen und das finde ich auch, also sonst, wie sollst du das sonst alles checken? Früher war halt irgendwie Einkauf, Verkauf, Marge und heute hast du halt wie so ein Flipper-Automat ballert deine Kugel durch den Margen Apparat und du weißt gar nicht, was alles im Hintergrund passiert, welche Plattformen dich links spielen, rechts spielen und dann musst du da mal rein, ne?
Also, auch eben um Technologieentscheidungen zu treffen, man muss manche Dinge einfach detaillierter verstehen das ist einfach notwendig, sonst trifft man die falschen Entscheidungen, sonst ist es ein Münzewurf.
Ja.
Und dann wird natürlich in der Regel das entschieden, was die meisten machen. Dann kann man nichts falsch machen.
Ja.
Aber dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man nicht woanders landet, wo die anderen auch alle gelandet sind.
Guter Punkt. Cool, Oliver. Ich danke dir für dieses lange, gute Gespräch. Ich hoffe, da ist was dabei für den einen oder anderen. Ich fand es sehr spannend und habe auch noch ein paar Fragen hier rumfliegen, aber ich lasse das jetzt mal. Und danke dir.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank.
Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal dort rein bei Spotify oder bei Apple. Das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und dann gehen wir der Sache nach und wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.